kommt jetzt, machst du eine Klappe, damit alle Kameras so miteinander sich austauschen.
Was macht ihr hier sonst noch so für
Pornos.
Wir drehen hier Pornos. Pornos.
So haben wir auch den Film gemacht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, hätte sein können, ne?
So ist das Ganze hier eigentlich entstanden. Ja, genau. Ja. Darfst aber alles anpassen.
Okay, cool.
Tja, ein bisschen Spaß muss sein, oder? Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Und gemeinsam mit Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen begrüße ich hier heute Eva Fricke vom Weingut Eva Fricke aus dem Rheingau. Sie hat innerhalb von kurzer Zeit das geschafft, wozu andere renommierte Betriebe mehrere Generationen benötigen. Sie hat ihr Weingut von Null aufgebaut und zu einem echten Spitzenbetrieb geformt. Ihre Weine sind wirklich in der ganzen Welt begehrt und ich freue mich total, dass sie heute hier ist und uns mal erklärt, wie sie das eigentlich gemacht hat, welche Hürden sie so nehmen musste, was ihre nächsten Themen sind und vor allem, warum sie sich den Rheingau als Weinheimat ausgesucht hat. Ein wirklich total spannendes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Aber jetzt könnten wir mal das Fläschchen aufmachen, oder?
Ja, so, also.
Die Eva hat was mitgebracht.
Pinot Noir Rosé.
Brüttnatür.
Eva, erzähl.
Ja, wir sind auf der Suche nach Rieslingflächen. 2016 an jemand gestoßen, der uns ein ganzes Paket von 2 Hektar übergeben hat. Und da war aber ein halber Hektar Spätburgunder mit dabei, den wir mitnehmen mussten. Mhm. Und in sehr, sehr wüchsigen Böden und nicht so, dass ich sagen würde, da kann man jetzt einen Rotwein oder so machen. Und dann habe ich das probiert, das hat aber eine total coole Frucht und war auch vom Ertrag und so, alles hat wirklich sehr, sehr gut gepasst. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn wir einen tollen Sekt machen, dann wäre das etwas, was wirklich super zu uns passen würde und unserem Portfolio. Und dann habe ich überlegt, wer kann das machen? Und ich liebe einfach Raumlandsekte und ich habe eine große Hochachtung vor Volker. Und dann habe ich den gefragt, ob er das machen würde, so über die Gebiete hinweg. Und er fand das ganz, ganz interessant. Und jetzt machen wir das seit 2016.
Sehr gut.
Genau, wir machen den Grundwein. Wir arbeiten auch damit.
Endlich mal Bubbles.
Ja.
Gute Idee.
Dreiviertel.
Zum Wohl.
Ja. Zum Wohl. Cheers.
Cheers.
Cheers. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ist aber gut.
Ja.
Schöne Zucht, schöne Frische. Noch knackjung. Ist natürlich auch noch nicht so lang dekoriert im Schand.
Genau.
Noch relativ
kurz
frisch.
Vor Weihnachten.
War das dein Weihnachtssekt schon? Nein.
Also wir haben immer eine Menge, eine Sorte pro Jahr sozusagen, aber wir degustieren immer nur nach Bedarf, weil das bei uns wirklich nicht in unser Kernsortiment gehört, sondern man hat den Sekt einfach so mit dazu und dann ist es einfach so ein Learning, dass wir sagen, wir degustieren immer nur so viel, wie wir brauchen und lassen den Rest liegen und gucken uns das mal an. Also es ist jetzt der 3. Jahrgang und insofern...
Macht aber Spaß.
Ja, genau.
Schön lecker.
Insofern testen wir uns da so ran.
Und wieso Rosé und nicht als Plan de Noir?
Warum nicht?
Ja.
Die Antwort gefällt mir.
Bei mir wäre es jetzt so gewesen, dass ich automatisch in Richtung Plan de Noir gedacht hätte. Vorliebe oder... einfach...
Ohne nachzudenken.
Okay.
Und dann, also wenn ich darüber nachgedacht habe, dann höchstens, dass ich gedacht habe, okay, wir haben viel Export, was ist einfacher, was musst du mehr erklären, was musst du weniger erklären, okay, Rosé.
Okay. Rosé geht ja auch wie geschnitten Brot, oder?
Klar.
Ja, und aber, tja, da, also eine bessere Antwort gibt es nicht.
Da habe ich eine schöne Anekdote zu.
Bitte.
Wir haben ja so einen gemeinsamen Kreis, der jedes Jahr eine wichtige Jungweinprobe zusammen macht. Philipp Kuhn aus der Pfalz dabei, der Haus Spanier, Daniel Wagner, Tim Fröhlich und der Oliver Haag von der Mosel. Das war eine der ersten Proben, die wir damals zusammen gemacht haben, beim Daniel Wagner zu Hause sind wir. Der lädt immer ein, der organisiert es. Das ist eine richtig coole Probe, weil danach weißt du wirklich auch, wo du stehst im Jahrgang. Und dann wurden die ersten Flaschen gezogen, mit was fangen wir an? Und dann hat bam, 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 ein Rosé nach dem anderen auf dem Tisch gestanden. Und da guckt uns der Oliver Haag an und dann sitzt dann, Rosé? Ist das ein Geschäft? Seine ist es natürlich ein Klassiker.
Ja.
Und er hat aber bisher keinen mitgebracht. Also
nee.
Hat sich nicht irritieren lassen darf. Okay.
Ich hatte ja eigentlich erst überlegt, ob wir dir hier heute so ein Bier und so ein Korn hinstellen. Ne? Mhm. Ist gar nicht so weit weg von dir jetzt. Ne?
Nee, hat auch sehr viel mit meiner Jugend zu tun.
Du mochtest keinen Wein, als du angefangen hast?
Nee, nicht so. Und in Norddeutschland, wir pflegen eine ausgeprägte Digestivkultur.
Um das so zu sagen. Um das mal elegant zu formulieren.
Und so ist es. Ne? Ja. Und irgendwann kommt man dann zum Wein und trinkt auch mal einen Wein.
Und ja. Nimmst du jetzt Wein mit nach Hause? Versuchst du die Familie so ein bisschen zu infiltrieren?
Nein, also die sind alle Weinliebhaber. Das ja. ist, hat sich sehr verändert. Ich glaube, aus dieser Digestivkultur wächst man auch ein bisschen raus, ehrlich gesagt, wenn dann so das Abi rum ist. Man kann ja nicht immer Mixgetränke trinken. Ne?
Es gibt Leute, die schaffen das ihr ganzes Leben.
Ja, aber das ist nicht so gesund, ja, ne, ja. auf Dauer. Und irgendwie die Faszination, wenn man die dann auch ja weitertragen kann oder so, das ist das schon was Tolles. Und ich habe viele Fans da und meine Eltern trinken natürlich auch gerne und viel Wein haben sie auch immer. Ne? Mhm. Aber meine Geschwister auch.
Ja, und wie bist du auf den krassen Trichter gekommen, dann zu sagen, so, und ich studiere Weinbau?
Also erstmal konnte ich ein Praktikum in Südafrika auf einem Weingut machen. Das war halt ein Weingut. Ich wäre dort auch hingegangen, wenn es eine Bäckerei gewesen wäre. Das hat eher mit unserer Familiengeschichte zu tun. Meine Großmutter hat lange in Afrika gelebt und ich war früher, irgendwann kam die wieder nach Deutschland und wir Kinder waren einfach viel bei der. Das war immer eine ganz andere Welt, die Möbel, die Kunst, das Essen, alles war anders bei der. Und irgendwann verstarb die und das hat immer so ein Ding bei mir hinterlassen. Und dann sah ich irgendwann zwischen der 12. und 13. Klasse, da kannst du bei Bait & Verwachting Praktikum machen. Und dann habe ich gesagt, cool, da gehe ich hin. So, und dann war das halt ein Weingut. Und da muss man dazu sagen, ich bin in Norddeutschland ja auch auf dem Land groß geworden. Mhm. Ich bin immer viel geritten, immer mit den Pferden draußen, irgendwie so. Also das Landleben grundsätzlich, das hat mir sehr gelegen. Und wie ich heute weiß, ist es auch tatsächlich bei uns in der Familie, in meiner Großelterngeneration, die hatten früher in Thurn Pferdezuchten und es war immer Landwirtschaft irgendwo. Mhm. Und auf väterlicher Seite war es eine Bierbrauerfamilie, auf die Frickes zurückgehen. Also ich habe tatsächlich, auch wenn es viele Jahre gab, in denen meine Eltern gesagt haben, was ist mit den Kindern los? Der eine wird Gitarrist, der andere malt und die dritte will jetzt mit Alkohol was machen. Oh Gott, was haben wir falsch gemacht?
Ne? Also Ärzte, deine Ärzte, Eltern.
Genau, ja. Muss man doch in dem ganzen Werdegang dann sagen, irgendwann habe ich festgestellt, da waren immer Landwirte. Es waren übrigens auch immer Musiker bei uns in der Familie. Und Pferdezucht und so, also das war eigentlich... Ich sage aber, weil meine Mutter immer gearbeitet hat und nie da war, wurden wir drei uns so selbst überlassen. Und deshalb haben wir einfach alles ausgelebt. Und so kommen, glaube ich, diese Sachen zustande. Und ich denke, das ist so diese Landaffinität, die wurde da natürlich voll bedient in diesem Farmleben und der Weinberg und der Keller und was weiß ich. Und ich fand das einfach total cool. Und dann habe ich gedacht, oh, aber Wein magst du ja eigentlich nicht, ist so sauer. Und dann musste ich auch noch zurück nach Oldenburg und Abitur machen. Das fand ich natürlich total blöd und so. Und dann habe ich mich so umgeguckt. Dann habe ich zwischenzeitlich überlegt, ob ich zu Becksbier gehe. Da habe ich dann mal ein Praktikum gemacht. Da habe ich gedacht, vielleicht werde ich so Bierbrauer. Ja. Und ich glaube auch da wieder, da waren dann meine Eltern so verzweifelt und gesagt, Gott, hoffentlich macht die wenigstens was mit Wein und mich jetzt auch noch Bier. Ne? Und dann sagte meine Mutter irgendwann, meine Mutter ist Augenärztin und sagt sie, du, ich habe einen Patient und der kommt immer, der macht doch immer so Weinreisen. Und auch in Geisenheim macht er mal Vorlesungen und so. Und meistens immer nach diesen wilden weinreisenden Sachen, dann kommt er immer, dann hat er immer irgendwas und so. Und am Ende entweder ist er gestürzt oder irgendwas. Kann ich ja mal fragen, der hat einen Weinhandel in Bremen. Ne? Und das war Hermann Segnitz. Und das war natürlich total cool. Da hat sie den gefragt. Und ich erzähle das so gerne, weil... Ich weiß nicht, ob du den noch kennengelernt hast, Hermann Segnitz.
Nee.
Das ist ja wirklich eine ganz konservative, alteingesessene, hanseatische Familie gewesen, aber auch die Firma.
Im Weinhandel.
Im Weinhandel. Und der war aber so weltoffen und der sagte damals, wow, die Weinbranche braucht Leute von außen und die Eva soll mal in die Firma kommen und dann erzählen wir dir was. Bei mir sind junge Geisenheimer. Die können mal was erzählen vom Studium, was man so machen muss. Und das war dann so der Start. Und dann war so das, was macht man als nächstes? Ich hatte damals auch noch so lila Haare und dann weiß ich noch.
Die Geisenheim aber nicht mehr, ne?
Nee. Oder dann sagte er auch, weiß nicht, hat er mir alles gezeigt, alles gemacht und hat er gesagt, okay, Sie müssen Praktikum in Bordeaux machen und dann im Rheingau und dann nach Geisenheim gehen. Also das waren so die Schritte. Und da hat er mir auch geholfen. Und
klassisch
das,
eben, ne?
Ganz Bordeaux, klassisch. Rheingau. Ganz klassisch. Und dann hat er halt am Ende vom Gespräch gesagt, aber das muss bitte dann weg sein.
Lila-Zeug.
Ja, und das war irgendwie der Start.
Ja, okay. Dann, cool.
Dann gut, dann kommst du nach Geisenheim und alles ist aufregend. Ich muss sagen, ich hatte auch ein ganz ganz tolles Praktikum bei Schloss Johannesberg.
Du konntest auch bleiben bei Schloss Johannesberg,
genau,
ne?
Genau, ja. Ich hatte dann also meine kleine Butze unterm Dach und konnte im Studium bleiben. Als Deal war dann so, dass ich in den Weinproben geholfen habe, habe dem Wolfgang Schleicher, dem damaligen Domänenrat, sehr eng zugearbeitet. Auch so ein Weinberg da betreut und naja, das war ganz cool.
Aus der Zeit kennen wir uns.
Ja, aus der Zeit.
Wir waren zeitgleich in Geisenheim.
Aha, und wie war das so mit Philipp in Geisenheim?
Also es war, ihr wart ein Jahr über uns und ich ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr so. Ich erinnere mich an Klaus-Peter Keller aus der Zeit und Alexander Giesler und ich glaube, wir haben es tatsächlich erst so ein bisschen später, also ich wusste, dass du da bist und so und die Partys, klar, da sieht man sich mal, aber oder ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ob es so gut ist für Philipps Selbstbewusstsein.
Das ist in Ordnung für den, der kann das wegstecken. Aber nein, das war, ich war
tatsächlich in Geisenheim ja auch nur zwischen dritten und fünften Semester viel da, ansonsten war ich eigentlich nicht da. Ich bin aus Rheinhessen gependelt am Anfang, bis ich erstmal dort angekommen bin, hat es eine Zeit lang gedauert, da war ich relativ viel zu Hause. Und dann gab's diese kurze, intensive Zeit zwischen dritten und fünften Semester mit Vollgas und IBIA. Und dann bin ich schon wieder ausgezogen und war wieder zu Hause und bin dann nur ab und zu noch nach ihm.
Die Eva war ja auch in Geisenheim, also deine Eva, ne? Und hast du die da zwischen dem dritten und fünften Semester kennengelernt?
Ja.
Ah ja, okay.
Nachdem dann alles geregelt war, bin ich wieder nach Hause.
Ich weiß auch, du warst...
Deswegen war er so ein bisschen in Deckung wahrscheinlich. Da hast du ihn gar nicht so mitgekriegt.
Ich weiß es nicht. Wir waren tatsächlich auch mal bei euch auf dem Weingut. Das weiß ich noch. Da war mein Vater auch mit dabei und haben wir eine große Probe gemacht. Aber es war nicht so, dass wir viel miteinander zu tun hatten in Geisenheim. Ich kannte dich irgendwie so aus den Kreisen und so, aber so haben sich die Wege nicht gekreuzt.
Ja. So, und jetzt hast du seit 15 Jahren ein Weingut, ein eigenes.
Seit 18.
18, Entschuldigung, seit 18 Jahren. Du hast ja was aufgebaut, da brauchen andere, kann man das so sagen, mehrere Generationen für, oder?
Das ist auf jeden Fall ein echtes Brett, den Mut erstmal zu haben, so einen Weg zu gehen. Und mit diesem Selbstverständnis das dann auch zu machen und dann auch, ich sag mal, stabil zu bleiben, weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig ist. Du hast ja in der Anfangszeit... Parallel warst du gleich beim Josie oder warst du...
Ich war zuerst bei ihm und
habe... Hannes Leitz, ne?
Genau. Und 2004 bis 2011 und habe von Anfang an mit ihm auch besprochen und auch vertraglich geregelt, dass ich das selber machen.
Du hattest dann auf der einen Seite zwar noch diese Sicherheit der Anstellung, auf der anderen Seite aber halt konsequent darauf hingearbeitet, dass es irgendwann diesen Tag geben wird, wo es ganz alleine weitergeht.
Ja.
Und das ist schon, da braucht man einen Haufen Power, da braucht man einen Haufen Mut und vor allem ist es ja dann auch so ausgegangen, dass dieser Schritt in die Selbstständigkeit, ohne noch irgendeine Rückwand zu haben, dann ja auch perfekt gelungen ist. Ja, du hast ja dann in relativ schnell, innerhalb von 5 Jahren, würde ich mal sagen, bist du ja ziemlich durchgestartet mit dem Weingut. Und das ist schon sehr cool. Also das gibt's auch, glaube ich, nicht so oft. Also ist auch nicht, kann man auch nicht als selbstverständlich ansehen. Da brauchst du wahrscheinlich ganz, ganz viel Fleiß, ein sehr gutes Gespür für den Wein und auch das richtige Händchen dafür, auch unternehmerisch dann eben auch um erfolgreich zu sein. Also das ist glaube ich, schon eine tolle Story.
Ich würde ja sagen, da trinken wir mal drauf, oder?
Wir haben schon was Neues im Glas, und zwar cooler Lagenwein. Die Krone in Lorsch 2021. Wow. Und da muss Eva natürlich auch was zu erzählen, aber stoßen wir erst mal an.
Na dann.
Ja, tschüss.
Und ich habe Eva dann in dieser Zeit, als sie beim Jose war, kennengelernt als jemand, der sehr hartnäckig genau wissen will, wie Weinbau funktioniert, Bioanbau als Thema. Wir haben da öfter telefoniert, wo es darum ging, okay, wie geht man im Pflanzenschutz um, wie sieht man die diesjährige Saison, auch Richtung Ernte, all diese Dinge. Und ich glaube, du bist einfach jemand, der es immer genau wissen will und der nicht aufhört, bis du eine Antwort hast. Im täglichen Arbeiten, oft gibt man sich die Antwort ja dadurch, dass man hartnäckig ist, selbst wenn man irgendwann das Ergebnis sieht. Du hörst halt nicht auf, bis du die Antwort hast.
Also du bist auch ein bisschen nervig dann.
Natürlich, frag mal alle meine Angestellten. Ich glaube, die alle sind nervig. Aber ich glaube, das ist eine treibende Kraft, die du auch haben musst. Die musst du immer haben, glaube ich, als Winzer und in der Arbeit mit der Natur, weil du ja nie jedes Jahr das Gleiche vorfindest. Das heißt, also wenn du einen gewissen Qualitätsanspruch hast, und ich meine, jetzt haben wir durch Klimawandel und andere Bedingungen haben wir noch mal andere Aufgaben. Du musst ja dich sehr auseinandersetzen. Also die Zeiten, das einfach irgendwie so pauschal zu machen, die sind, glaube ich, ein bisschen vorbei. Kann man auch, aber dann geht man einfach in einen ganz anderen Produktionsstil und eine andere Richtung. Und es sind viele, viele Sachen auf so einem Weg. Ich habe angefangen, da wusste ich nicht, dass das heute ein Weingut ist. Das war mein erster Weinberg, die Lorcher Krone. Das waren irgendwie ein bisschen mehr als 1000 Quadratmeter und das war ein Hobby. Und das habe ich so am Wochenende und abends gemacht. Und ich glaube, das kannst du auch unbedingt bestätigen, wenn du erstmal anfängst. Wein ist ja so, wenn du dich auf den Weg begibst und du denkst, du kannst was, dann kommen eigentlich die ganzen Sachen, wo du denkst, Mensch, das ist viel tiefer, das ist viel komplexer. Und dann hat es, glaube ich, ein bisschen mit der Persönlichkeit zu tun, ob jemand sagt, oh, mir reicht das, das passt so. Oder ob du sagst, nee, boah, das ist jetzt aber super spannend. Oder ein anderer Weinberg, ein anderer Boden, ein alter Klon. Vielleicht auch ein Problem, was du hast. Irgendwas, was einfach nicht so rauskommt, wie du es haben willst. Und ich glaube, das ist dann vielleicht so ein bisschen die Natur des Menschen. Wer sagt, ich gebe jetzt keine Ruhe und ich will mich damit auseinandersetzen, um das zu verstehen. Und wer sagt, schmeckt gut, ist in Ordnung. Ne? Und ich glaube, wenn man etwas aufbaut, gerade in Deutschland, wo die Weinindustrie so traditionell geprägt ist und es so alteingesessene Strukturen gibt, dann musst du ja doppelt hinterfragen, wer bin ich eigentlich, was ist der Ausdruck meiner Marke, meines Produktes, was schmeckt mir, was will ich überhaupt machen und was will ich nicht machen, vor allen Dingen, wenn du für viele andere vorher gearbeitet hast. Man lernt ja viele Dinge, die man machen kann. Man lernt viele, aber man lernt auch viele Dinge, von denen man sagt, die sind zwar cool, aber das passt nicht zu mir. Ich möchte das nicht machen. Und das ist ein ganz langer Werdegang. Ne? Das ist ein ganz langer Prozess. Also ich würde behaupten, der ist auch immer noch nicht abgeschlossen. Aber vielleicht würde ich sagen, so seit 5 Jahren fühle ich mich immer sicherer in meiner Rolle und in dem, was wir machen und produzieren und in dem Ausdruck. Und kriegst übrigens auch immer besser auch kommuniziert, ne? Wenn du nicht so richtig weißt, finde ich es jetzt selber gut oder ist das jetzt, reicht das, will ich eigentlich was anderes machen, dann ist diese Unsicherheit, die bringst du natürlich auch nach draußen. Und der Philipp hatte schon recht, ich habe da einen guten Start gehabt, aber ich habe auch sehr viele Tiefgänge gehabt, ne? Und viele Momente, wo ich dann immer wieder gedacht habe, was hast du denn wirklich gedacht?
Ja. Aber es ist ja auch, nur dass man sich's mal vorstellen kann. Also du hast es ja so gesagt auch, ohne Netz und doppelten Boden. Aber wie war denn das? Also du hast ja jetzt keine Familie gehabt, die ein Weingut hatte. Du hattest keine Gebäude, du hattest keine Maschinen. Du hast ja wirklich bei Null angefangen. Wo hast du denn die ersten Weine? Wo sind denn die vergoren? Wie liefen das?
Also es war tatsächlich so, bei dem ersten Weinberg, ich habe bei Leitz sehr, sehr viel Weinberge gemacht. Die ersten 4 Jahre war ich eigentlich hauptsächlich nur im Weinberg mit einer Mannschaft von vier Jungs und noch einer Mitarbeiterin. Und wenn du dann den ganzen Tag im Weinberg bist, dann lernst du natürlich auch viele andere Winzer kennen und unterhältst dich und so. Und ich hatte immer den Wunsch, mal was selber zu machen. Das sollte immer Riesling von Schiefer sein. Mich hat das fasziniert. Ganz banal habe ich gesagt, eigentlich so wie an der Mosel. Ich will eigentlich gar nicht so das im Rheingau, sondern ich will eher das süße Salzsäure. Ne? Und irgendwann sagt einer, ja du, ich kenne einen Lorch, der hatte einen Unfall, die Kinder wollen das nicht weitermachen und da gibt es 2 Weinberge, guck dir die doch mal an. Und das war im November 2005 und dann bin ich da hingefahren und ganz alte Rebstöcke, heute weiß ich, das sind zum Teil die ältesten, die der Rheingau hatte. Und dann war es natürlich, wie es in der Zeit war, massiv mit Herbizid behandelt, also du hast den Boden gesehen, da war kein Gras und so, die Blätter waren unten. Und dann irgendwie so in dieser Abenddämmerung das Lorcher Tal, das sehr weit ist, unglaublich viel Raum gibt zum Atmen und Luft und ein ganz tolles Licht und so. Und irgendwie habe ich dann gedacht, boah, das hat so eine eigene kleine Energie, aber ein großes, also stark. Und dann dachte ich, Mensch, kannst du ja eigentlich mal ausprobieren. Und dann hat er gesagt, okay, ja, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht und so, aber der Vertrag muss mindestens 10 Jahre sein. Und dann bin ich mit dem nach Hause, habe diesen Vertrag unterzeichnet. Und ich weiß noch, als ich dann nach Hause gefahren bin, da habe ich so richtig Panik bekommen. Ich dachte, so mit Lustnot, weil ich dachte, Gott, jetzt hast du für 10 Jahre so ein Stück Land übernommen. Du hast keinen Keller, du hast keine Pumpe, du hast keinen Traktor, du hast gar nichts. Ja. Ne? Und dann habe ich mich wieder beruhigt. Ich habe gesagt, naja, im Zweifelsfall nimmt der Johannes das vielleicht. und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt fängst du mal an und schneiden. Und so habe das dann so langsam nebenher gemacht im ersten Jahr. Und dann kriegst du ja auch eine andere Bindung, ein anderes Gefühl dafür. Habe auch unglaublich viel Unterstützung gehabt von Freunden, natürlich auch von Johannes, aber auch sehr stark von Theresa Breuer und von Hermann Schmoranz, weil die halt auch diese ganzen kleinen Gerätschaften hatten und so. Daher kommt übrigens der Ausdruck Chateau Frickel. Das hat der Hermann immer gesagt. Er hat immer gesagt, rollt den roten Teppich aus, Chateau Frickel kommt zum Kältern. Genau, das war so in den ersten Jahren. Ich weiß nicht, das ist dann irgendwie so ein bisschen immer mehr geworden. Und dann hatte ich halt Glück, dass Tim Raue das probiert hat bei Regine. Die kennst du ja, glaube ich.
Ja, das ist aber jetzt auch total verrückt, weil ich habe irgendwie gelesen, die ersten Weine hast du nicht mal einen Korken drin gehabt oder
nee,
so.
Nee, mit Kronkorken und hat auch kein Etikett.
Ne? Kein Etikett.
Das war ja ein Hobby. Das ist das, was ich hier sagen will.
Das war gleich zu Hobby. Tim Raue.
Ja, aber er war eine glückliche Fügung auch, ne?
Nicht mit Schmidtchen, gleich mit Schmidt, so, das war so deine.
Ja, gut, aber war richtig. Auch ein großes Glück, muss man sagen. Einfach, dass die Regine, das ist eine alte Schulfreundin von mir, von der Schneiderei in Berlin, und die hat damals PR für Tim gemacht und auch im Adlon und noch für andere und so. Und der hat es dann irgendwann eine Flasche geschenkt und dann saßen die abends zusammen, da war ich gar nicht dabei und haben das getrunken. Und dann sagte er, ja, okay, das ist ja cool, was ist denn das und so. Und dann hat er das genommen.
Cool.
Und dann musste ich ganz schnell ein Etikett machen. Das ist bis heute so geblieben. Das habe ich irgendwann in der Mittagspause mit einem Freund zusammen gemacht.
So ganz ordentlich dafür.
Zuerst war die Schrift noch größer und so Sachen. Und dann habe ich gesagt, ja, Mensch, Tammo, das ist aber auch irgendwie schön und klar und so. Und dann sagt er, ja, willst du aus Norddeutschland auch? Und dann sagt er, willst du ein Feng Shui-Etikett? Ich sage, ja, super. Dann sagt er, weil ich die Ecken holen, super. Komm. Und dann hat er mir das geschickt. Dann habe ich mir 3 Logos angeguckt, in der Mittagssäule, ich sage, das nehmen wir. Okay, und so cool. War das.
Es muss manchmal gar nicht so kompliziert sein.
Nein, und so war wirklich der Start. Und dann war es 3 Jahre wirklich auch tatsächlich nur ein Hobby. Also bis es dann so kam, dass mehr Kunden waren, dass man auch sagen konnte, okay, davon kannst du eventuell auch mal leben. Das hat schon 3 bis 5 Jahre gedauert. Und vielleicht auch, Johannes hat ja eine unglaublich erfolgreiche und wahnsinnig schnelle Entwicklung hingelegt. Und ich machte dann immer mehr, dann den Keller, dann wurde ich Betriebsleiterin, so seine rechte Hand, und habe auch immer mehr von den Exportsachen betreut. Es war dann einfach so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, ist das der Weg, den ich gehen will oder nicht? Und auch im Sinne von Johannes, der mich auch sehr unterstützt hat und das mit mir zusammen irgendwie ja auch alles möglich gemacht hat, war es dann wirklich so, dass ich auch gesagt habe, vielleicht bin ich auch unabhängig von meinem eigenen, aber da war ein Punkt, da war ich nicht mehr die richtige Angestellte für Johannes. Der brauchte auch wirklich was anderes. Der brauchte mehr Leute, der brauchte volle Präsenz. Und dann haben wir einfach so einen fließenden Übergang gemacht. Ich war dann noch ein knappes Jahr irgendwie so auf Rechnung, habe ich meinen Nachfolger noch eingearbeitet, habe noch so ein paar Sachen
gemacht. War ja auch gut für dich, war noch ein bisschen Zubrot quasi, ja.
Und insofern war das für ihn auch ein fließender Übergang. Und ich denke,
ist im Übrigen natürlich, das kannst du heute sicherlich auch, siehst du sicherlich auch so mit das Härteste, was dir passiert, wenn dir ein ganz wichtiger Mitarbeiter verloren geht, egal ob der sich jetzt selbstständig macht oder woanders hingeht, wie auch immer. Das ist Wahnsinn, weil es entsteht eine Riesenlücke.
Ja.
Es ist in der Regel dann so, dass es dann auch eine Persönlichkeit ist, die irgendwo auch 1:1 so nicht zu ersetzen ist. Und ja, das ist, glaube ich, heute schon so, dass wir mit unseren Weingütern auch nur funktionieren, wenn wir ein gutes Team haben. Und man hält immer die Luft an, wenn ein Mitarbeiter nach einem Gesprächstermin fragt, denkt man, oh, was ist jetzt?
Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn sie das so erzählt, ist das für dich eigentlich auch so der der gefühlte gedankliche Super-GAU, dass jetzt so eine tragende Säule in deinem Unternehmen sagt, ach ja, weißt du, Philipp, du, ich habe da jetzt so ein Angebot von ein paar Weinbergen in
natürlich.
An der Mosel.
Also ganz im Ernst, ja. Bei mir ist es wirklich so, ich habe mittlerweile ein Team mit wirklich so tollen Leuten, wo jeder seinen Platz auch irgendwie hat. Das wäre natürlich, also wenn der Georg, mein Kellermeister, wenn der sagen würde, ich verabschiede mich, das ist wie wenn du deine Frau verlierst. Das ist, auf der betrieblichen Ebene, das reißt einfach ein richtiges Loch dann. Und insofern, man muss deshalb auch gucken, dass man nie zu sehr meint, man ist der Einzige, der da wichtig ist oder irgendwie, sondern es ist letztendlich so, das Ganze sind Bausteine, die nur gemeinsam funktionieren. Und am Ende muss jeder in dem, was er macht, auch glücklich sein und seinen Sinn drin sehen. Wenn Eva jetzt damals beim Josie gesagt hat, ja, hey, eigentlich ist der Job, den ich da mache, und der war es ja auch geil. Das war ja, ein super Job. Ja. So. Und das ist halt immer die Frage, wo möchte man selbst hin? Und deshalb, im Moment musst du auch, wenn jemand geht, musst du es auch akzeptieren, weil, jeder hat das Recht, sein Glück zu suchen und zu finden. Und du kannst halt nur schauen, dass du als Arbeitgeber in deinem Team so gute Rahmenbedingungen schaffst, dass man sich da wohlfühlen kann und das auch als seine Aufgabe sehen kann. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man, wenn man gut ist, möchte man auch ein Stück weit Freiheit haben.
Ja.
Ich glaube, das ist was wichtig ist. Und da, das ist
natürlich gar nicht so einfach, weil zum Schluss natürlich, auch bei Wittmann stehst du natürlich für die Weine, ne?
Also zum Schluss. Ja, na klar. Das ist schon so, dass in einem großen Unternehmen ist es einfacher, weil du halt in der Führungsriege dann nochmal einen Tacken mehr Verantwortung hast. Einfacher hinsichtlich dieser Frage. Ja. Auf der anderen Seite, manchmal lebt es vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn man sagt, ich habe relativ viel coolen Freiheitsradius, aber ich kann nachts gut schlafen.
Kannst du jetzt auch ein Lied von singen, ne?
Ja, nein, es ist schon genauso, wie Philipp sagt, aber natürlich ist in so einem kleinen Rahmen wie bei mir ist es halt, wo auch die Mengen so begrenzt sind, da kannst du nicht jemanden was Eigenes machen lassen, was eventuell überhaupt nicht in deinem Stil ist, weil du einfach gar nicht mehr hast. Und das ist, was er gerade sagt, das ist auch wiederkehrend bei uns. Das ist im Moment in dieser Größe und in dieser Aufgabe funktioniert tatsächlich nur immer in Zusammenarbeit mit mir. Und da haben sich schon einige dran gestoßen, weil natürlich jeder kommt aus Geisenheim und hat einen eigenen Traum und eine eigene Idee und eine eigene Vorstellung und auch ganz ehrlich eigene Arbeitsrhythmen. Und ich weiß nicht was, wenn du dich dann immer wieder absichern musst oder musst Dinge umsetzen, die dir vielleicht nicht so liegen, das habe ich viel gesehen. Aber es ist auch nicht so, dass ich sagen kann, komm, dann mach und ich sehe zu, dass ich es verkauft kriege. Dafür ist unser Anspruch zu hoch, unser Gefüge, unsere Qualität, die Preise. Also wir bewegen uns. Das hätte ich vielleicht auch anders machen können. Ich weiß es nicht. Es ist so gewachsen, aber wir bewegen uns natürlich schon jetzt in so einem schmalen Grad. Da müssen wir auch liefern.
Die Weine bleiben halt was Persönliches.
Ja.
Das ist halt am Ende, das ist in dieser Struktur, es geht mir auch so, das ist irgendwie was Persönliches.
Ja.
Und das lässt sich auch nicht ändern. Klar, wenn du dich entscheidest, größer zu werden, ändert sich das automatisch ein Stück weit. Aber bis zu einem gewissen Punkt bleibt das halt persönlich. Und eigentlich ist das aber ja auch was Besonderes, weil dadurch ist Identität da, dadurch entsteht auch ein Spannungsprofil und Emotionen auch bei demjenigen, der es trinkt.
Richtig,
total. Und das gehört halt beim Wein dazu. Und Wein ist halt nicht nur dafür da, dass man das jetzt als tollen Essensbegleiter und dass man in großen Schlucken, sondern da steckt einfach unheimlich viel Emotionalität drin. Ne?
Ja.
Und im schönsten Sinne dann halt auch Herkunft und weiß der Geier, was man ist. Ne?
Und das vom Prinzip suchen wir als Weinbegeisterte ja auch ein bisschen diese Handschrift und dieses Spannungsfeld, das suchen wir ja.
Also und Geschichten.
Und die Geschichten.
Geschichten und Persönlichkeiten und so.
Genau.
Ich finde das ganz interessant, dass das Thema jetzt da drauf kommt, weil ich habe ja keine Kinder und ich habe mittlerweile 2 Geschäftspartner, auch jetzt schon seit vielen Jahren. Und wir überlegen natürlich immer, was macht man aus diesem kleinen Juwel, was jetzt auch so wahnsinnig erfolgreich funktioniert. Was ist eigentlich die Zukunft und vor allen Dingen, wie komme ich aus der Rolle raus, dass ich tatsächlich, dass es wirklich immer noch irgendwo alles an mir hängt. Und wir haben jetzt vor 1,5 Jahren entschieden, dass wir ab jetzt wirklich auch bei Mitarbeiterauswahl immer danach schauen, wer bringt das Potenzial mit, auch den Ehrgeiz, auch die Vision, mein Weingut im Grunde in die Zukunft zu tragen. Das muss nicht heute passieren und ich sehe mich auch noch mindestens 5, 6, 7, 8 Jahre dort und ich sehe mich auch irgendwo so, dass ich es im Hintergrund stützen kann. Aber es ist ganz klar, eine unserer nächsten Aufgabenstellungen, dass wir sagen, wir müssen auch personaltechnisch muss dieses Weingut ja auch eine Zukunft haben. Und wie schaffen wir das, dass ich von dem absoluten Eva-Gesicht und Eva-Marke, Eva hier, Eva da und im Keller und im Weinberg und im
Vertrieb. Ja, was willst du in 5, 6 Jahren
machen?
Würde ich auch fragen. Also erstmal glaube ich, das hat sehr viel mit auch einer persönlichen Basis zu tun, ob man die richtigen Menschen findet, das kann ich euch nicht sagen. Wenn ich immer denke, in dem Alter hätte mir das jemand geboten und hätte gesagt, ich bin bereit, im Ablauf von 1, 2, 3, 4 Jahren immer mehr mich zurückzuziehen. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr da bin, aber im Moment steht und fällt wirklich das Tagesgeschäft mit mir. Und das ist auch sehr, sehr anstrengend. Da sehe ich mich einfach nicht mit 15. Das möchte ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht das Gesicht bleiben kann, die Marke, und langsam jemanden dahin bringen kann, dass er es übernehmen kann. Das müsste man mit eigenen Kindern auch. Also ich meine, auch mit eigenen Kindern musst du rechtzeitig, glaube ich, in unserem Geschäft irgendwann diese Übergänge schaffen, weil im Wein dauert alles so lange. Also du musst die Leute finden, die Bock da drauf haben. So, dann musst du sagen, passt es überhaupt noch für die nächsten Jahre, in denen wir es gemeinsam verantworten und ich am Ende des Tages aber immer noch alle Rechnungen zahle. Also das ist halt auch ein Ding. Aber dann musst du ja auch sehen, du lernst halt einfach nur sehr langsam. Du machst jede Arbeit im Weinbau einmal im Jahr und dann kommt der nächste Arbeitsschritt und der nächste und der nächste. Und die Saison ist anders als die davor und die davor. Das heißt, Erfahrung und Lernen und auch etwas von jemandem zu übernehmen, das dauert. Das dauert 3, 4, 5 Jahre. Also, und ich habe das immer in meinem Werdegang an vielen Kollegen, die ich unglaublich respektiere, beobachtet, die vielleicht auch keine Folgegeneration hatten und die das so ein bisschen verpasst haben, die gesagt haben, oh, ich sitze doch mit 70 auf dem Trecker, ich mache das oder ich mache das noch so. Und weißt du, dann irgendwann kommt so ein Punkt, entweder ist es mal was Gesundheitliches oder ist etwas anderes und dann zerfällt dieses Lebenswerk. Und das finde ich tragisch, das ist nicht okay. Also dafür hast du ja auch selber nicht das aufgebaut. Und
das ist natürlich wahrscheinlich jetzt auch bei der Eva, also ich sage das jetzt einfach mal, du kannst ja sofort sagen, das stimmt. Aber wahrscheinlich auch nochmal ein viel größerer Fokus, weil sie keine Familie da hinten dran hat.
Wenn es bei uns nicht funktioniert, dann ist es
schwierig. Weil wenn du nicht bist, ist niemand da wahrscheinlich. Naja. Ne? So, bevor wir jetzt mal weitersprechen über Familie gleich, müssen wir vor allem noch über den Wein sprechen, den wir alle schon ausgetrunken haben. Nämlich für die Lorcher Krone. Ja. Da haben wir noch gar nichts zu gesagt.
Wir haben
außer, dass ihr ersten
über
Weinberg
den Weinberg, über den Weinberg haben wir gehört.
Ja.
Ich glaube, dass man generell ein bisschen was zu dem Thema Lorsch und seine Klimatik auch noch sagen muss. Das musst du aber machen, du weißt das besser wie ich. Jetzt aber von meiner Warte aus, 21, das kühle Jahr, die Feinheit, die Finesse, das tänzerische, was er hat, was aber auch mit seiner Herkunft nochmal doppelt Sinn zu tun hat. Lorsch ist halt einfach die Enklave. Einmal um die Flusskurve rum wird es halt deutlich kühler. Toller mineralischer Boden und fast schon moselanisch. Genauso kristallklar und feinsinnig kam er mir über die Zunge und den Rest muss Eva uns erklären.
Würdest du die aber schon mal in den Keller legen, oder?
Du, also das passiert dann doch auch jedes Jahr eigentlich.
Seit wann hast du Eva Fricke Krone im Keller? Seit wie viel Jahren?
Also angefangen hat es mal, als wir ein paar Flaschen getauscht hatten. Und dann habe ich das einfach so in dem Zyklus, was ich jedes Jahr kaufe, habe ich immer 3 Flaschen von den, also ich die Frucht, du machst ja relativ fruchtsüße Sachen. Die fruchtsüße Sachen habe ich nicht so auf dem Schirm, sondern eher das, was so in dem geschmacklich trockenen Bereich dabei ist. Und das ist was, was ich sehr, sehr immer.
Ja, Philipp Wittmanns Keller. Das ist ein ganz spannendes Thema, das müssen wir irgendwann auch nochmal erörtern.
Dann noch mal an, genau.
So, jetzt müssen wir aber erst nochmal jetzt hier mit dem neuen Wein anstoßen.
Okay, ein Zeichen des Anstoßen.
Ja, ja, Anstoßen ist hier wichtig. Ganz wichtig, genau.
Das ist 2016er Jahrgang.
Oh.
Niersteiner Riesling aus 2016. Also wir bleiben beim Thema Schiefer, allerdings jetzt sind wir beim roten Schiefer. Ölberg und Orbel sind die beiden Lagen. Eher kühlere Lagen in Nierstein. Und beides Lagen, die auch so ein bisschen mehr Boden haben. Das heißt, also nicht der pure Fels. Insofern auch immer so ein bisschen schon auch von den Fruchtaromen ein bisschen stärker getragen als die noch kargeren Pettentäler oder Hipping-Lagen. Und 2016 ist halt für mich persönlich momentan einfach wunderschön zu trinken. 16 ist momentan in Hochform, weil halt einfach so, das ist wie so ein zweiter Frühling, der die meine jetzt haben. Ja, das ist also, die sind ganz offen, haben überragende Fruchtaromen, zeigen trotzdem den Boden schon ganz deutlich und nicht irgendwie in verschlossener Art. Und trotzdem wirkt das alles noch sehr jugendlich. Und das ist das, was ich an 16 momentan so mag. Das war jetzt dann auch der Grund, warum ich glaube, ich nehme 16er mit, weil das halt einfach,
das ist cool.
Trinkspaß.
Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja.
Die Weine jetzt vom Roten Hang, liegt der Orbel, liegt das zum Rhein hin oder liegt das in Richtung Schwabsburg?
Das ist die Schleife Richtung Schwabsburg. Also da kommt erst der Ölberg, also der Hang dreht. Und da, wo er dreht, kommt dann der Ölberg und danach kommt der Orbel.
Okay.
Und dementsprechend sind ist der Orbel und Ölberg ist rein süd ausgerichtet. Aber da es so ein bisschen in das Seitental reingeht, schon ein bisschen kühler auch. Das macht diese Weine eigen und etwas anders. Und so der purste, kargste, massivste rote Hang ist eigentlich im Pettental und im Hipping zu finden.
Roter Schiefer.
Ja, das rote Tonschiefer. Und im Ölberg kann es schon auch unheimlich hitzig werden. Die werden auch schon sehr reif. Also gerade die oberen Gewanne im Ölberg, das ist schon auch nochmal ein richtiges Brett. Und der Orbel ist ein bisschen leichter, ein bisschen feiner. Und eigentlich deshalb auch gerade bei entsprechender klimatischen Veränderung eigentlich ganz spannend. Weil er eben dadurch sich auch ein bisschen aus diesem Extremen rausnimmt. Und ich habe die Weinberge seit 2014 und habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich vollends nach meinem Gefühl verstanden habe, wie ich das zu handeln habe. Und finde es halt einfach eine wunderschöne Ergänzung zum Thema der vielen Kalkstein-Rieslinge, die wir machen. Ja.
Das ist dann dein dritter Jahrgang am Rhein sozusagen.
Das war der dritte Jahrgang am Rhein.
Okay. Ja, aber ist gut geworden, echt. Ja. Ja. Macht Spaß zu trinken.
Unglaublich frisch.
Ja, ne? Finde ich auch. Den hast du noch nicht dabei gehabt, siehste? Findet sich doch immer noch was in deinem. Philipp, wie wichtig ist es in deinem Unternehmen, dass wirklich es ein Familienunternehmen ist, dass die Familie noch präsent ist? Ist das eine große Hilfe oder
spielt tagtäglich eine zentrale Rolle. Familie plus Team. Die beiden Komponenten sind das, die es zusammen ausmachen. Das Team ist genauso wichtig wie die Familie, sonst wäre das alles so nicht möglich. Aber naja, klar, ich meine, wenn man in der 8., 9. Generation tätig ist und theoretisch ist das auch ein gewisser Druck zu sagen, okay, es muss irgendwie. Ich habe das nie so empfunden, dass da ein Druck herrscht, dass ich jetzt unbedingt das Weingut machen muss. Für mich war es als Kind schon immer klar, dass ich es machen werde. Und ich wollte es auch immer. Ich habe auch mir nie eine andere Frage gestellt. Und ich sehe es aber auch so, dass es wichtig ist, dass es jetzt für die Kinder so ist, dass die nicht das Empfinden haben, sie müssen das machen. Ja? Ich meine, natürlich ist das ein großer Wunsch und ein großer Traum, dass das gelingt, dass einer der beiden sagt, cool, mache ich. Aber ja.
Wie alt sind die jetzt?
Die sind 9 und 13. Also ich sehe es für mich so, die nächsten 15 Jahre bin ich auf jeden Fall der Kopf des Weinguts. Und das finde ich eigentlich aber auch ganz cool. Freue ich mich auch drauf, weil ich habe ja gerade erst angefangen. Insofern.
Hat erst diesen Newcomer-Preis.
Ja, so,
die Haare hast du ne, gefärbt.
Jetzt lass mich doch erstmal ein bisschen Wein machen und dann gucken wir weiter. Ja? Also so ein bisschen mal reinkommen ins Thema und dann gucken wir mal weiter. Und ja, und dann wird man sehen, ich meine, am Ende ist es halt so, mein Junior neigt momentan dazu, eher Fußballprofi zu werden.
Ist wirklich also gut, wenn man spielt so gut? Oder will unbedingt?
Also ich wollte auch Fußballprofi werden, ja. Das war für mich auch eine Option gewesen. Und ich hatte es dann irgendwie, weiß nicht, Vertragsverhandlungen sind gescheitert, keine Ahnung, so. Dann bin ich halt Winzer geworden. Und
hast gesagt, ich habe keine Geduld hier
mit euch. Und vielleicht Geduld ist sowieso eine meiner großen Stärken, weißt du ja. Sei es wie es sei, und meine Tochter, ich glaube, bei der ist es so ein bisschen durch die Gegend und schön essen, trinken und schicke Hotels und so, durchaus denkbar, wie es mit den anderen Sachen ist, werden wir mal sehen. Was mir aber bei ihr auffällt, was ich total mag, sie hat einen unheimlich guten Geruchssinn. Und ja, hat eine sehr, sehr intensive Wahrnehmung von allem. Und das macht mir immer Freude. Die machen mir beide Riesenfreude. Und die sollen mal das machen, wo sie Lust drauf haben. Und wenn es am Ende der Wein wird, umso schöner. Ja.
Du hast ja sogar zwei Weingüter, oder ihr als Familie.
Die ja gut, also sozusagen. Das kann man so nicht sagen, weil das andere Weingut gehört ja meiner Frau.
Ja gut, aber es sind ja auch ihre Kinder, oder?
Ja, also ich meine, das ist ja, am Ende könnte das ja im Extremfall so ausgehen, einer geht dann in Mosel, einer bleibt in Hessen. Ja. Ich glaube, so schön wird es nicht. Aber
das wäre cool. Das wäre einfach.
Also cool wäre es auf jeden Fall. Spannend wird natürlich die Frage sein, wer sich für was interessiert. Und so. Mein Junior sagt schon, boah, dieser steilen Weinberg an der Mosel da.
Also jetzt aber bei dir ist ja tatsächlich keine Familie. Du hast gesagt, du hast relativ viele Mitarbeiter. Mhm. Das stelle ich mir jetzt, ehrlich, wenn man jetzt gerade so anfängt, gar nicht so einfach vor. Mhm. Weil ich meine, du hast keine Gebäude, du hast das alles angemietet, die Maschinen musst du irgendwie kaufen, leasen, whatever. Ja. Also du hast ja einen relativ hohen Kostenfaktor, ne? Ja. Den du da bedienen musst. So.
Auf jeden Fall, also ohne jetzt da in Zahlen zu gehen, aber so hoch, dass wir morgen wirklich ein attraktives Weingut bauen könnten. Einfach nur, es ist eher so, dass der Rheingau halt als historisches Gebiet und das ist tatsächlich irgendwie sowas, was ich auch in all meinen Ideen und Träumen und in der Businessplanung nie für möglich gehalten habe, aber es ist unglaublich schwer, einen Bauplatz zu finden. Mhm. Und wir sind jetzt schon mit 17 Hektar einfach zu groß, um irgendwas Kleines, Altes in irgendeiner verwinkelten Struktur zu übernehmen. Und
ich möchte gerade mal kurz sagen, wo ich dich da gefunden habe.
Ja.
Also das Weingut Eva Fricke ist im Industriegebiet in Eltville.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, ich fand es ja echt cool, hat mich so ein bisschen an so manches erinnert, was man so über Australien liest und so. Ne? Es war so wie irgendwie Garagenweingut reloaded, sag ich mal. Oder kann man das so sagen? Es sind Hallen, große Hallen, die man...
Es ist schon größer als eine Garage.
Ja, ist schon groß.
Aber es ist natürlich eine ganz moderne industrielle Struktur. Und ich war vorher in einem kleinen alten historischen Weingut in Kiedrich.
Mhm.
Das war total schön, verwunschen, wunderschön war das. Und es war irgendwie für mich am Anfang, so habe ich gedacht, du hast zwar keins, aber du hast eins gemietet und das ist so ein richtiges Weingut mit so einem Keller von 1300 irgendwas. Wunderschön und verschlafen und verträumt.
Aber unpraktisch.
Aber sehr, sehr unpraktisch. Und als dann die Vermieterin verstarb, waren die Erben sich anfangs nicht so einig und irgendwann wurde gesagt, okay, wir brauchen das doch raus hier, ne? So mit 3 Monaten Vorwarnung. Und dann habe ich mich immer umgeschaut und dann habe ich halt an der Straße runter in Eltville in diesem Industriegebiet so Gebäudehallen gesehen, total modern. Und ich bin immer, also jahrelang danach und habe gedacht, wie cool, eigentlich hier im Rheingau so ein modernes, schickes Gebäude. Und dann bin ich da hingegangen und habe gefragt, ob man das mieten kann. Und das ging dann. Und dann bin ich im Sommer 15 erstmal nur mit dem Büro und der Verwaltung und dem Verkaufsraum praktisch da reingezogen.
Verrückt. Es ist jetzt wirklich eine, also für mich, ne, wenn ich da reingehe, denke ich so, wow, das ist wie so eine industrielle Lagerhalle. Und da gären deine Weine.
Ja.
Die gären da auch.
Genau.
Das heißt, ist das mit den Kellerhäfen eine mehr? Braucht man die überhaupt? Jetzt hast du ja so einen wunderschönen Keller. Also sorry, dass ich das jetzt so frage, aber braucht man die überhaupt? Reichen nicht tatsächlich dann die Häfen, die ihr vom Weinberg mitbringt? Oder setzt du Hefen zu?
Also ich bin absoluter bekennender auch mal Reinzuchthefennutzer, wenn ich eine schwierige Charge habe oder das haben wir heute nicht mehr, aber früher hatten wir noch sehr sehr viel mehr Zukauftrauben. Da weißt du dann oft nicht, was im Weinbau gelaufen ist so richtig, wenn irgendwas nicht so unseren Qualitätsansprüchen entspricht, dann ist es so, bevor ich da warte, dass mir irgendwas umgeht, da sind wir auch wieder bei dem Thema, wir können es uns eigentlich nicht leisten bei unseren kleinen Mengen, dass dann 3000 Liter Tank irgendwie schief geht, dann nehmen wir durchaus mal eine Reinzuchthefe. Natürlich sind das immer biologische und aromaneutrale und es ist mittlerweile auch immer nur eine, aber es ist sehr, sehr wenig. Es gibt Jahrgänge, da haben wir gar keine und dann gibt es Jahrgänge, wo wir tatsächlich mal den einen oder anderen Tank beimpfen und ansonsten erarbeiten wir uns immer eigentlich zu Beginn jeder Ernte einen Ziehtank aus Trauben und Mosten aus dem Jahr und das ist unser Impftank, sodass wir unsere eigene Kultur eigentlich da haben und ich denke, wenn du jetzt mal so einen Hefetest machen würdest bei uns, da würdest du alles Mögliche in der Kellerei finden. Und so ist es halt auch in den historischen Kellern, auch wenn das vieles heute biologisch bewirtschaftet ist. Da gibt's halt Generationen davor, die auch Hefen genommen haben. Es ist eine Riesenmischung. Und ich kann dieses dogmatische Denken, Wild ist immer besser, das kann ich nicht so ganz unterschreiben. Das muss man auch mal logisch hinterfragen. Was ist denn eigentlich das Wild, was du in einem ganz alten Keller findest, wenn dein Vater andere Hefen, andere Dinge genutzt hat und so. Du hast immer alles. Und du hast natürlich auch immer Natureinflüsse im Weinberg. Du hast auch im Weinberg Nachbareinflüsse. Ich denke, das ist das ganz entscheidend, das auch sauber zu kommunizieren. Also einfach zu sagen, Wild ist besser, ist nicht unbedingt richtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also ich bin da relativ entspannt, weil zum einen reden wir natürlich auch so ein Stück weit über Moden und das Thema Spontangärung war vor 10 Jahren natürlich der größte
Hit
überhaupt und es war yippee-yay und aber alles spontan und ob es gestimmt hat oder nicht, aber es war halt eine riesen Story.
Jeder hat's gesagt.
Und
ne?
Ich persönlich glaube, dass es so ein Element von ganz vielen, was eine Rolle für den Stil der Weine spielt. Für mich persönlich ist es so, dass ich durch meine Arbeit, wie es bei uns ist, unsere Weinberge, unser Keller und so weiter, dass ich weiß, dass ich ohne den Zusatz von Reinzuchthäfen für meine eigenen Weinberge sehr gut auskomme und auch fest daran glaube, dass es Teil unserer Identität ist, unserer DNA ist, dass diese Weine spontan vergoren sind und dass es dazu zählt. Und ich sag auch, man kann Weinen relativ einfach anriechen und anschmecken, ob sie eine Reinzuchthefe bekommen haben oder nicht. Aber ich bin voll bei der Eva, dass dieses Dogmatische, das eine ist böse und das andere ist gut, das ist völliger Quatsch. Ja. Es gibt Kollegen, die arbeiten tutor komplett mit Reinzuchthäfen und die produzieren hochwertigste Terroirweine Jahr für Jahr mit unheimlich viel Charakter und Identität, die ich auch privat kaufe, sammle, trinke.
Und es gibt, aber den schmeckst du dennoch an, dass die...
Ja, sehr oft schmeckst du es natürlich.
Ja, okay. Ja. Und aber es stört mich dann nicht, weil einfach der Wein ist so ein komplexes System und da steckt so viel drin, dass für mich ist immer, mein Blick ist immer so, ist Herkunftsorientierung. Und ich mag es halt, wenn ich feststelle, hui, das ist aber ein besonders Fleckchen Erde scheinbar, wo der gewachsen ist. Ja? Und wie sich das dann ausdrückt, da gibt's Facetten. Ja? Und es gibt natürlich auch Weine, die sich durch ihr Aroma, was aus der Gärung kommt, besonders auszeichnen und nicht besonders von ihrer Herkunft. Ja? Und dann musst du dich halt fragen, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht so gut? Ist mir das wichtig, ist mir das nicht wichtig? Also deshalb, schwarz-weiß ist falsch. Und man muss einfach sehen, es ist einfach ein Fächer von verschiedenen Themen, die zusammenspielen, die das Ganze ausmachen. Und natürlich würde ich unterschreiben, dass konventioneller Anbau, Maschinenlese, Reinzuchthefe, Edelstahl eher langweilig ist. Weil einfach dann, wenn so viele Dinge aufeinander kommen, dann kannst du auch das schönste Terroir verwischen.
Kaputt machen.
Ja? Und Man kann auch in Schönheit sterben, wenn es am Ende so ist. Du machst alles so authentisch wie möglich. Ja. Dir geht erstmal die Hälfte der Trauben kaputt, weil du im Weinberg keinen gescheiten Pflanzenschutz betreibst. Ja, dann tust du vielleicht bei der Ernte nicht sortieren und wie auch immer, weil du sagst, das ist Natur, das muss so sein. Dann hast du die Hälfte mit Botrytis-Trauben drin. Dann machst du hinterher, klärst du keine Moste vor, weil du sagst, das muss alles zusammen. Dann geht's in ein altes, verschrumpeltes Holzfass, was wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Eigenleben von den Mikroorganismen hat. Und dann kommt da hinterher ein Wein raus, wo du sagst, holla, ist das jetzt Herkunft oder warum schmeckt das so? Und
ist es Genuss oder ist es Herkunft?
Also das ist, da kannst und das, es gibt solche Betriebe, die solche Weine machen und da erlebst du halt Sensationen, weil die auch solche Betriebe haben hin und wieder mal einen Jahrgang, der geil ist.
Ja.
Und wenn das eine gute Lage ist
und scheint die durch.
Und die Trauben waren gesund in dem Jahr.
Ja.
Und es ist zufällig alles richtig gelaufen, dann kann das sogar Weltklasse sein. Ja? Und dann kommt aber danach ein Arsch, ja, die Trauben faulen und es entsteht fast Essig im Keller.
Ja.
Und so schmeckt es dann halt auch.
Ja.
Und was ich immer schätze, ist, wenn ich irgendwie so eine gewisse Verlässlichkeit weiß bei Produzenten, wo ich weiß, okay, das kann ich blind kaufen, das ist gut. Mhm. Das kann sein, dass der Jahrgang nicht geil war, aber es ist trotzdem für das, was in diesem Jahr möglich war, ist das die bestmögliche Variante, weil jedes Detail ausgereizt wurde im besten handwerklichen Sinne. Ja? Das ist dann sage ich, wow.
Ja.
Ich finde aber auch okay, wenn man manchmal, wenn jetzt jemand sagt, okay, meine Strukturen sind so, dass ich es nicht schaffe in einem schwierigen Jahr, alles von Hand zu ernten. Mhm. Und ich lasse den Volländer fahren. Mhm. Ja, lass ihn fahren.
Ja.
Wenn lieber gesunde Trauben im Volländer geerntet, als faule Trauben unsortiert irgendwo verarbeitet. Ja, also
sehe ich genauso. Ja.
So, wobei ich habe was zu trinken.
Ja, super. Wobei du ja eigentlich einen Vollernter gar nicht fahren lassen könntest, oder? In Lorch.
In Lorch natürlich nicht. Da ist alles von Hand und so. Und im oberen Teil.
Es gibt aber auch Steillagenvollernter mittlerweile.
Ja.
Ja, das ist der letzte.
Wow. Der letzte Schrei.
Haben wir noch nicht getestet. Und wir haben halt auch für uns, die Lorcherlagen sind wirklich das Wichtigste. Da ist natürlich alles von Hand und da ist auch alles spontan. Und das ist wirklich die Krone von unserem Portfolio.
Deswegen
und
heißt auch Krone? Nein,
nee, das Lager ist die Weinberglage. Ja, ja. Ich bin aber immer Fan zu sagen, was wir machen. Dass wir ab und zu Vollernter nutzen, dass wir, wenn es doof kommt, müssen wir eine Reinzuchthefe nutzen. Natürlich machen wir es nicht, wenn wir es nicht brauchen. Aber es gibt immer wieder diese Situation und genauso musst du halt mit dem Vollernter Dinge holen, um irgendwo ja ein frisches, klares Produkt zu behalten. Mhm. Und auch mit dem Vollernter, den kannst du dir einstellen. Du kannst auch da unglaublich feines Lesegut haben, wenn du das richtig machst und du kannst vorher die schlechten Sachen rauslesen. Also du kannst auch dort qualitativ arbeiten. Das heißt nicht, dass es alles schlecht ist. Ne? Und ich versuche immer, die Dinge zu sagen, die wir auch machen, weil es alles andere fällt.
Und für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel erzähle, bei mir ist alles von Hand gelesen und ich vergehe alles spontan. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich das andere kacke finde. Dieses Bauchweh, dass diese Ernte, die da draußen heranwächst in einem Jahr, irgendwie kaputt geht, bevor du die nach Hause geholt hast. Ja. Diese Angst, mit der musst du leben, mit der musst du auch umgehen. Du darfst dann deshalb nicht zu ängstlich sein. Ja. Du darfst nicht aus lauter Angst schon 3 Wochen zu früh ernten, weil du dann die Qualität nicht bekommst. Du musst dann auch cool bleiben, musst sagen, hey, ich weiß, wenn es gut geht, wird es einfach viel, viel besser. Also muss ich das auch ein Stück weit aushalten. Ja. Und deshalb ist es ja auch in der Ernte so aufregend, von Tag zu Tag nochmal neu zu entscheiden, lese ich denn jetzt? Was lese ich? Wie gehe ich denn vor? Mhm. Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Und klassischer Traum, du träumst nachts, dass du nicht rechtzeitig da warst zur Ernte es ist alles irgendwie, du bist zu spät. Also bei mir war dann der Traum so, ich komme heim, mein Vater hat schon geerntet und ich hab's verpasst so ungefähr.
Immerhin hast du den Vater
oder halt irgendwie, du hast es verpasst, dich drum zu kümmern.
Dieses Verpassen, dieses oder nicht rechtzeitig.
Auch so ein Ding, im Keller nicht nach den Fässern während der Gärung geguckt zu haben.
Alles ist durchgeworden.
Also das ist der Alltag.
Bist du manchmal nachts wach und gehst in den Keller und checkst?
Das ist schon passiert. Ja. Ist schon tatsächlich. Ist tatsächlich. Die besten Nächte sind die, in denen man einfach schläft.
Ja, stimmt.
So, aber manchmal ist es ja so, dass du nachts wach wirst und du hast ein Thema irgendwie und dann liegst du wach und dann denkst du nach. Das kann genial sein, weil du in dem Moment eine wesentliche Entscheidung für dein Leben, für dein Weingut, wie auch immer triffst. Ja, ja. Es kann aber auch grauenhaft sein, weil du nicht einschlafen kannst und weil dich was martert und du es nicht regeln kannst in dem Moment. Also
ich habe das auch und fast jede Nacht eigentlich und es hat aber auch damit zu tun, ich glaube, das wissen auch viele nicht, du bist in der Weinlese, startest du und du bist lückenlos von, je nachdem wann du morgens startest, um 4, 5 oder 6 oder 7 bis abends um 11 bist du im Einsatz und dadurch, dass parallel alles läuft, bist du auch immer, sage ich mal, in der Kommunikation mit anderen Menschen, also diesen Moment zu sagen, jetzt muss ich mich wirklich mal kurz zurückziehen und überlegen, was mache ich mit meinem besten Wein, was mache ich, wie reagiere ich auf das Wetter, poker ich oder hole ich es vorher rein oder so. Dafür brauchst du auch einen Moment Ruhe und leider ist es halt einfach immer nur nachts in der Weinlese. Das ist tagsüber, also bei mir ist es fast nicht gegeben und trotzdem sind diese Entscheidungen, die du dann triffst, die sind Kriegsentscheiden oft und das ist natürlich einfach wochenlang auch so ein bisschen am Rande des Wahnsinns. Und du merkst es halt auch immer so, je länger die Lese dauert, desto anstrengender.
Und du musst dir deshalb manchmal im Herbst abends auch richtig schön einer reinballern.
Ja, du musst einfach mal Reset drücken.
Aber wo reinballern, das ist 2012er Aulerde, großes Gewächs.
Aulerde ist ja meine Lieblingslage.
Okay. Erzähl mal was zu Aulerde.
Nee. Vergiss es.
Wenn das schon deine Lieblingslage ist. Nein, also die Aulerde ist im ersten Moment die unspannendste der vier großen Lagen in Westhofen, weil sie natürlich diese Kalksteindimension etwas weniger trägt. Aber sie ist natürlich deshalb wahnsinnig spannend, weil sie von der Reife tendenziell einen Tacken früher ist, weil es die Lage ist, die fruchtintensivsten Trauben hervorbringt und weil es die Lage ist, die letztendlich so ein bisschen charmanter, so ein bisschen offenherziger daherkommt und auch irgendwie in der Jugend manchmal nicht dieses komplex komplizierte hat, wie jetzt die Lagen, die auf dem Kalksteinfels so stark stehen. Ja. Wir haben hier auch Tonmergel und wir haben aber im Untergrund zum Teil gelben Sand, zum Teil sehr große, sehr hohe Tonauflage, aber wir haben halt nicht diese Kalkfelsen im Untergrund.
Okay.
Also schon hoher Kalkanteil, aber nicht in diesem Sinne, dass der Untergrund das richtig kracht. Und deshalb sind die Weine am Gaumen etwas zärter. Mhm. Ja, also diese Kickbox am Gaumen, den kriegst du halt da so nicht, sondern es geht, das wird ganz fein am Gaumen und ist dadurch vielleicht tendenziell ein bisschen kürzer. Aber dafür halt unheimlich charmant. Mhm. Und was halt trotzdem machbar ist, was man jetzt auch in dem Wein ja auch sieht, das reift wunderschön und bleibt immer in dieser getragenen Frucht. Mhm. Also man würde ja dann manchmal annehmen, okay, so eine Frucht geht ja irgendwie dann auch weg, weil das ist ja erstmal primäre Frucht, Gärungsfrucht, wie auch immer. Nee, es gibt Lagen, die einfach davon leben, dass sie diese Fruchtkomponenten haben. Und das ist letztendlich auch im Alter immer noch das Maßgebliche.
Und ich finde, dass kein anderer das so gut hinkriegt, diese Frische und diese Zartheit zu erhalten, auch gereift, wie der Philipp. Mhm. Das muss ich jetzt mal sagen.
Ja.
Wahrscheinlich werde ich jetzt unter den Tisch getreten.
Nein.
Was sagst du zu dem Wein?
Ich habe
nicht mal geschwärmt.
Ja, ich finde ihn auch unglaublich elegant und fein. Und der hat was Weiches vom Kalk. Und du merkst, dass das auch so ein bisschen, ich denke, vom pH-Wert etwas weicher ist. Aber es ist wahnsinnig, wahnsinnig elegant und leichtfüßig und frisch. Ne? Also für
richtig 2012, geiler Wein.
Ganz toller Wein, ja.
Und 12 war so ein Jahrgang, da waren die Trauben bis Ende Oktober kerngesund am Stock. Zum Schluss, dann gab es, ich glaube, am 30. oder 31. Oktober gab es Frost und dann sind die Blätter abgefallen und die Trauben waren immer noch gesund dran. Das war so, war, aber dann weißt du, okay, ich habe die Vegetationszeit voll ausgenutzt und jetzt schnibbeln wir die schön ab und ab nach Hause und du hast ein reines Gewissen, weil du sagst, das konnte nicht falsch sein.
Ja.
Was hast du denn 2019 gemacht, dass das so durch die Decke gegangen ist?
Also ich glaube, da sind ganz viele Sachen zusammengekommen. Wir hatten in Lorch in 18 einen großen Ertrag und eins der ersten gar nicht das erste, aber das erste schädliche Hitzejahr, würde ich sagen. Es war also so, dass wir in 19 gegangen sind und ich gesagt habe, wir schneiden erstmal...
Danke, ich dachte schon, du fragst nie.
Wir schneiden erstmal weniger an, um die Reben zu entlasten. Einfach um da eine gewisse Entlastung reinzukriegen, weil ich noch nie zuvor so einen Stress gesehen hatte wie in 18. Das war das Erste. Und dass wir vielleicht grundlegend etwas weniger Ertrag hatten, aber trotzdem normal in der normalen Qualitätsphilosophie. Dann war es sicherlich das dritte Jahr, wo wir auch mit einzelnen biodynamischen Anwendungen schon gespielt haben. Aber am Ende in der Cuvée, denke ich, hat es ein bisschen bemerkbar gemacht. Und dann war 19 das erste Jahr mit diesem extremen Hitzeding im Juli.
Und das war früh heiß.
Das war ganz früh heiß. Ja. Und das war in der dritten Juliwoche irgendwie Temperaturen über 42 Grad. Und dann bin ich wieder raus und habe gesagt, wir hören auf, wir machen überhaupt nichts, wir lassen die Weinberge in Ruhe. Aber da war es tatsächlich so, dass es aussah, als wäre da einer so mit einem Flammenwerfer durchgegangen. Also da war eine richtige Verbrennung. Das ging innerhalb von Minuten und dann haben wir das einfach nur ausgesessen und gewartet. Wir hatten dann das große Glück, es gab zwar noch mal einen Regen, aber es trocknete sehr aus, so dass diese verbrannten Trauben einfach komplett eingetrocknet sind und bis Ende August waren die eigentlich fast raus. Also du konntest die bei der Lese ganz einfach abstreifen, das war überhaupt kein Problem. Aber wir hatten dadurch jetzt keinen irrsinnig niedrigen Ertrag, aber vielleicht, sage ich mal, 10 Hektoliter pro Hektar weniger, als wir sonst haben würden. Und was du vor dem Regen reingeholt hast, und das galt auch für andere Winzer, das war unglaublich energetisch. Also 19 war... Nicht nur bei uns, das war so ein strahlendes, konzentriertes, energetisches, fruchtiges Sonnenjahr mit immer noch genug Wasser. Also du hattest nicht diese Stressgeschichte wie in 18. Und das hat das Jahr selber schon mal sehr besonders gemacht. Ich weiß noch, wir haben aus Spaß immer, weil wir dann das alles auf einen Schlag geerntet haben. Und dann haben wir zum Teil so die Beeren aussortiert. Die hatten kaum Botrytis, sondern die waren eher so wie Rosinen. Also, und dann haben wir immer gesagt, Mensch, jetzt holen wir die auch noch raus und die auch noch. Und haben wir gesagt, das sind unsere 100 Punkte. Ne? Irgendwann kriegen wir mal 100 Punkte. Das haben alle gesagt. Das alle wussten, es ist was ganz Besonderes. Wie besonders ist, wusste keiner. Aber wir alle haben das gemerkt. Wenn du das probiert hast, schon als Most, es hatte eine Energie, eine Strahlkraft. Das war unglaublich. Ja. Irgendjemand sagte Multisanostol in frisch. Und also so, das war auch so anders. Es war nicht irgendwie so klassisch so ein Riesling-Most oder so, ne? Und ich glaube, dann ist der nächste Schritt, dass es dir gelingt, es auch mit der Energie auf die Flasche zu bringen. Du kannst im Keller unglaublich auch Energie verlieren. Und da hat wirklich jeder Handgriff gesessen, über ein ganzes Jahr hinweg und so. Also ich glaube, dass solche Dinge nur in manchen Jahren wachsen, das liegt in der Natur der Sache. Also das, oder ich weiß nicht, wie du das wäre falsch zu sagen, ich bin 100-Punkte-Betrieb, wir machen jetzt immer sowas. Im nächsten Jahr haben dann die gesagt, was machen wir denn jetzt? Machen wir wieder edelsüß? Da habe ich gesagt, nee. Wenn es sind richtig geile Auslesen.
Also das war deine erste Trockenbeeren-Auslese?
Genau.
Die erste, die du je gemacht hast? Und die wurde mit 100 Punkten bewertet von Parker und Sackling. Und aber auch der Grundwein.
Kohle. Ja, genau. Die trockene Kohle. Die wurde auch mit 100 Punkten bewertet von Sackling.
So, und wir haben hier ja schon ganz oft über Bewertungen gesprochen und manchmal sind sie gerechtfertigt und manchmal sind sie auch nicht gerechtfertigt und so. Aber was ich schon geil finde, ist, was das auch für einen Push gibt, ne? Also ich meine, der Philipp hatte ich ja schon lange im Keller gehabt und du hast ja schon lange ganz viel Export gehabt, aber das war ja nochmal so ein richtiger Preisschub auch nach oben, dass alle Weine einfach auch nochmal sehr viel teurer werden durften, dass sie dir aus der Hand gerissen wurden und so, dass du plötzlich überall in der Presse warst.
Also ich glaube, da kam noch eine Sache dazu und die ist eigentlich nicht so schön. Ende 19, da erinnert sich kaum einer dran, aber die Strafzölle in Amerika. Und wenn du 50% Export nach Amerika hast, dann war das existenziell bedrohlich. Das heißt, ich saß Anfang 20 auf irrsinnigen Mengen von Wein. Und da ging gerade Corona los, ne? Und dann haben wir irgendwie das wieder in die Gänge gekriegt. Und dann kamen die ganzen Shutdowns, 15. März 20. Und dann hatten wir sehr viel schon auch vorverkauft und so. Und dann gab es einfach nur Absagen. Also am 20. März 2020 saß ich dann, habe gesagt, du hast noch Geld für so und so viele Monate und dann bist du pleite. Absolut kein Orderhorizont, gar nichts. Aus unserer Struktur heraus haben wir kein Endverbrauchergeschäft. Wir können die da auch nicht wirklich großartig bedienen. Wir können auch kein Hoffest machen. Das ist halt bei uns sehr, sehr limitiert aus der Struktur heraus. Also war das, das war ein ganz existenzieller Moment.
Das heißt, ihr hattet, wenn ich das jetzt so höre, also heute wissen wir ja, dass das so toll bewertet wurde und was dann passiert ist.
Aber das wussten wir
nicht. Aber das wusstest du ja gar nicht.
Nein, das wusste ich nicht.
Das heißt, du hast 2019, das, hast das irgendwie in den Keller gebracht, du hast, also es ging alles seinen Gang. Und dann kamen diese ganzen Krisen.
Und dann haben wir erstmal noch 18er verkauft, nämlich alles, was aus Amerika da war.
Okay, ja.
Dann weiß ich noch, irgendwann im August, da habe ich mit meinem Freund abends im Restaurant gesessen und dann habe ich lauter Nachrichten gekriegt und so, und da war das dann veröffentlicht worden. Aber das kam, da hatte ich schon gar nicht mehr damit gerechnet. Die Verkostung war irgendwann, weiß ich nicht, 6, 8 Wochen vorher, drei Monate vorher gewesen.
Und wie geht denn das überhaupt mit so einer Verkostung? Also kommen die dann zu euch, melden die sich an oder besorgen die sich denn, lassen sie sich den Wein schicken?
In dem
oder?
Fall von Parker und Sackling ist es so, dass sie eigentlich im Weingut verkosten, im Idealfall. Aber es war schon so, dass während Corona auch das natürlich limitiert nur möglich war. Mhm. Und da wurde halt tendenziell eher der Wein versendet zum Verkosten.
Mhm. Ja. Aber die kommen auf euch zu.
Du bist eingeladen.
Also die haben schon die Jahre vorher verkostet.
Genau, okay. Ja, die haben immer, also ich glaube seit 2012 oder so, haben die meine Sachen immer verkostet.
Gib's mal aus, wir machen weiter.
Das kann ich nicht ausgeben, den Wein.
Ich bin happy mit unseren Bewertungen und unser Verkauf läuft gut, aber das war so richtig.
Aber warst du denn vorher auch schon irgendwie Winzerin des Jahres bei Falstaff gewesen und so?
Ich hatte immer mal wieder, ich war mal Liebling des Jahres bei der FAZ, dann war ich Riesling Heroin mal bei
Riesling,
das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, den Titel oder die Auszeichnung.
Ja, also da sieht man das so, Bewertungen eben dann doch manchmal.
Ich glaube, das war auch so ein, also 20, dann ja auch irgendwie, die Menschen haben in der Zeit auch auf sowas gewartet, auf solche Nachrichten und so. Also heute verpuffen so Nachrichten viel mehr, habe ich den Eindruck. Mhm. Ne? Und vielleicht war das auch ein glücklicher Zufall, vielleicht war es auch gut, dass es ins Weihnachtsgeschäft reinging und so. Ne? Das war schon irgendwie besonders. Das sind die ersten 100 Punkte, die jemals in die Geschichte des Rheingaus gegangen sind. Und das aus diesem Weinberg.
Cool.
Und das ist cool. Ne?
Das ist
Aber das spricht auch für den Ort, für den Weinberg, für alles. Ne?
Also was ich immer schön finde, Philipp lädt immer nur sehr bescheidene Leute ein, da reißt du dich sehr schön ein, das ist wunderbar.
Du meinst, ich sollte mal einen Angeber einladen.
Jetzt haben wir schon wieder einen neuen Wein.
Ja, ich finde, das ist, nennen wir es im besten Sinne, süffig.
Eine Spätlese.
Lauter Schlossberg Riesling Spätlese 2021.
Genau.
Wieder aus Lorch, dabei hast du ja auch woanders noch Weinlagen inzwischen, Weinberge.
Mittlerweile einige im oberen Rheingau, aber das war sozusagen aus meiner zweiten Weinbergslage, Lorcher Schlossberg. Und da gibt es einen feinherben Grand Cru, wenn man so will. Als ich früher sagte oder immer dachte, ich würde gerne Riesling von Schiefer. Dieses süße Salz-Säure, das sind also über 70 Gramm pro Liter, fast 80 Gramm pro Liter Restzucker. Und du hast die Säure, aber du hast auch eine Salzigkeit. Also das ist nicht schwer, sondern leichtfüßig. Und das ist, das sind so Dinge, ich finde, die kann man...
Schon geil, oder?
Kann man... Oh. An wenig Orten nur so machen, weil es aus dem Boden heraus entsteht.
Mein Glas ist leider schon wieder leer.
Dabei sagst du ja immer so, fruchtsüße Weine ist gar nicht so dein Ding, aber ich merke schon.
Aber es ist halt voll jung, also das müsste man eigentlich in 2-3 Jahren
trinken. Das kannst du auch in 50 Jahren noch trinken, aber jetzt kannst du das trinken wie Limo. Und jetzt ist das keine Abwertung, sondern manchmal darf man sowas auch trinken wie Limo, weil es irgendwie einfach, es ist isotonisch im besten Sinne. Da hast du alle Mineralien drin und das ist schon sehr lecker. Mir geht es ja persönlich so, das ist aber einfach nur mein Gusto, da widerspricht die Eva mir auch. Ich bin in diesem Bereich, wo der international so der Off-Try-Bereich genannt wird, wo so dieses halbtrockene, dieses weder Fisch noch Fleisch, da bin ich nicht zu Hause. Mhm. Ich tue mich mit den Weinen schwer. Mhm. Ich tue mich mit den Weinen, auch wenn sie gereift sind, schwer. Mhm. Da gibt es so ein bisschen die Story, wenn das mal älter ist, dann merkst du den Zucker nicht mehr so. Ich finde, man merkt ihn eher mehr, wenn sie älter wird. Mhm. Ich mag halt Weine, die ganz trocken sind. Mhm. Da fühle ich mich brutal zu Hause. Das ist auch das, was ich hauptsächlich trinke. Und ich mag es, wenn ich eine spürbare Restsüße habe und es passt zu dem Wein. So wie es hier ist. Kühle, frische, Säure, Salz.
Alles drin.
Dann darf auch der Zucker mitspielen. Ja. Und ich persönlich tue mir halt ein bisschen schwer in diesem Bereich, wo dazwischen dann so ein dieses bisschen Restzucker, was dem Wein von mir aus mit auch Rückgrat gibt, aber persönliches Gusto, ja, das ist einfach was nicht mein Ding. Mhm.
Das und, erinnert mich jetzt hier an viele Dinge von der Mosel.
Ja, absolut.
Oder? Überhaupt ist Lorch.
Lorch ist schon so, also geografisch, geologisch und mikroklimatisch ist es eher Mittelrhein als Rheingau. Mhm. Das muss man schon so sagen. Mhm. Ne? Mhm.
Deine Weine haben auch alle so lustige Namen, finde ich. Es klingt alles so elegant. Wispertal und so. Also, aber das sind Lagenbezeichnungen tatsächlich.
Also Lorchkrone, Lorcherkrone, Schlossberg und der Lorchhäuser Seligmacher, das sind Weinbergslagen. Das ist also kein Fantasy. Und dann haben wir, du meinst, glaube ich, den Whisperwind.
Whisperwind.
Das ist so Lorch Off-Dry. Das ist sowas so leichtfüßig, etwas mit Restzucker. Und der Whisperwind ist aber auch kein Fantasy-Name, ist ein Wetterphänomen aus Lorch. Also es gibt tatsächlich den Whisperwind.
Den Whisperwind.
Ja, das hat einfach mit Kaltluftzügen aus dem Taunus zu tun und mit Verwirbelungen auf dem Rhein, weil der Rhein relativ weit ist und wir immer die Großwettergebiete oft vom Mosel-Mittelrhein bekommen. Und wenn es große Tages-Nacht-Temperaturunterschiede gibt, dann fällt einfach die kalte Luft über die Wisper, den kleinen Wisperfluss aus dem Lorchertal auf den Rhein. Und dann gibt es diese Verwirbelung. Und wenn es sehr, sehr extrem ist, dann merkst du das sogar, wenn du in Rüdesheim bist, also noch hinter dem Rheinknick. Und es hat so eine, ja, bisschen eigene Atmosphäre. Es riecht auch, die Luft riecht algiger. Irgendwie, das ist so
verrückt.
Ja, es ist schon was ganz Eigenes. Das letzte Mal, das mir so richtig extrem aufgefallen, das war 17 im Frühjahr.
Wenn es dann besonders arg ist, kann es passieren, dass die Lorelei mit dem Kanu um die Ecke kommt.
Geil. Wenn man genug mal das, ne? Also nach 2-3 Flaschen davon auf jeden Fall. Sehe ich schon mit gültigem Haar.
Also ich hab letztes Jahr im Sommer mit Freunden einen Abend im Rüdesheimer Berg verbracht, wo wir in Weinbergen gesessen haben.
Cool.
Ja. Da kann es schon auch kühl werden, ne?
Ja. Also
es ist ein ganz besonderes Eck, muss man einfach sagen. Ja. Der Rhein, du bist oben im Weinberg, du bist im Berg und guckst da runter. Mhm. Atmosphärisch ist das Wahnsinn. Ja. Und im Prinzip hast du ja in Lorch einmal um die Kurve rum, also wenn du um den Rüdesheimer Schlossberg rum bist, bist du ja schon fast in Lorch, dann ist es ja nicht mehr weit. Ne?
Ja.
Und dann hast du nochmal ein ganz anderes Kleinklima, der Schlossberg, der nimmt die ganze Hitze des Sommers noch mit, wo es dann in Lorch schon kühler wird. Ne?
Genau. Ja.
Für mich ist das die Ecke im Rheingau, die ich am aufregendsten finde, wo ich einfach
Lorch?
So Rüd und Lorch.
Ja.
Also Rüdesheim ist schon Rüdesheim ist schon auch richtig geil.
Ja.
Also,
würdest du eigentlich gerne, ich meine, nochmal woanders?
Rheingauer wollte ich keiner sein, aber.
Nee, aber Weinberge dort haben. Könntest
nee,
du.
Nee, um Gottes
ich meine, es ist wegen der Entfernung so.
Nein,
aber
ich, wenn der Pferd weiß schon, was er mit seinem direkt zur Anlage einem voll klimatisierten Fan hat.
Ich sag mal so, Rüdesheim, Lorch, das sind solche Hotspots, die toll sind, die haben wirklich auch berühren, wo man sagt, boah. Und natürlich, es wäre gelogen zu sagen, wenn man da ein Weinberg wäre, schon auch was Wunderschönes, aber ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin. Ne? Also insofern stellt sich die Frage nicht wirklich. Ich will auch, also ich würde jetzt auch kein Weinberg in Meursault übernehmen wollen, weil letztendlich bin ich halt Rheinhesse. Ja? Und ich habe das große Glück, dass ich in einem Dorf geboren bin, in dem der Moorstein zu Hause ist.
Ja,
ist alles cool.
Besser geht's
also insofern, das gehört aber zu dieser Identität dazu.
Ja.
Du kannst die Welt lieben, aber du weißt, wo dein Zuhause ist.
Ja. Ja,
irgendwie.
Ja.
Und es ist halt gerade bei dem Thema Lorch, ist es halt so, ich meine, allein die Lagennamen, Schlossberg, Seligmacher, Krone, da steckt ein Haufen Tradition auch drin. Ja. Also das ist, da ist, ja, das ist, das ist der Wein vom Rhein halt. Ne? Das ist, da kriege ich fast Gänsehaut, wenn wir darüber reden, weil ich finde es schon, das ist, ist schon, hat schon was.
Jetzt hast du vorhin gesagt, als du diese Weinberge übernommen hast, also die Lorcher Krone haben wir auch getrunken, war ja der erste Weinberg sozusagen. Und da hast du die Böden gesehen, da hast du gesehen, wie das damals aussah. Jetzt hast du ja alles umgestellt auf Bio und ich habe in deiner Broschüre gesehen, das fand ich ganz interessant, so Vergrößerungsfotografien davon. Ich weiß gar nicht, von was das genau war. Ist das jetzt vom Wein? Ist es vom Boden? Also jedenfalls hat man gesehen, dass ohne den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden, wie sich das erholt. Erklär das doch mal. Das fand ich nämlich echt spannend.
Ich habe einfach, weil mich das interessiert hat und mit jemandem, der das wirklich in, von allen Nahrungsmitteln, von Obst, Gemüse, Getreide, was er sich immer diesen Vergleich gemacht hat, Kristallisationsbilder aus konventionellem, biologischem und manchmal biodynamischem Anbau. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, würden Sie das auch mal auf den Wein machen? Ich will das einfach nur mal sehen. Und dann habe ich 2008 der Krone, 15 und 19, glaube ich, hingeschickt. Und dann haben wir einfach in verschiedensten Vergrößerungen uns diese Bilder angeguckt. Das ist unfassbar. Man muss dann auch fairer halber sagen, der Boden war so intensiv mit Herbizid behandelt, dass sicherlich im 8er Jahrgang auch noch viele Altlasten waren. Also das gibt so, es gibt voneinander losgelöste Kristallbilder, wo man einfach sieht, da gibt's keine Symmetrie, aber auch keine Fähigkeit, sich zu verbinden, Struktur aufzubauen. 2015 war das schon ein unglaublich dichtes Kristallgefüge, noch nicht unbedingt sehr symmetrisch, sehr chaotische Strukturen. Und dann der nächste Schritt in 2019 ist da drin. Da haben wir auf einmal wirklich diese ganz symmetrischen, blumenartigen Kristallbilder. Und es ist immer der gleiche Wein, es sind immer die gleichen Parzellen. Mhm. Und das ist natürlich Wahnsinn. Und dann habe ich die gefragt von dem Labor und habe gesagt, was heißt denn das eigentlich? Kannst du das mal übersetzen und interpretieren? Das ist deren Erklärung. Die Pflanze verliert unter einem sehr intensiven konventionellen Ansatz immer mehr die Fähigkeit, diese eigene Symmetrie, die ja jeder Pflanze, jeder Blüte innewohnt, egal welche Blume man nimmt, wenn man sich das kleine Geschein und die Blüte nimmt, es ist immer eine Symmetrie. Wenn ich mir einen Apfel nehme, ich habe immer eine Symmetrie. Es ist einfach immer wiederkehrend, Frucht- und Pflanzenunabhängig, dass in diesem konventionellen Anbau diese Symmetrie verloren geht. Ja, so haben die das gesagt. Das klingt sehr esoterisch, aber dass die Pflanze immer mehr wieder zurückkommt in ihre natürliche Fähigkeit, sich auch mit Kosmos, mit dem Gestirn, mit Auswirkungen von Mond zu verbinden und zu reagieren. Und es ist letztendlich gar nicht so esoterisch, wenn man überlegt, dass der Mond das Meer bewegt und wir immer wieder auch Holz zum Beispiel an bestimmten Konstellationen schneiden und Impulse haben, die auch uns Menschen immer wieder beeinflusst. Es gibt absolute Chaostage und Störtage, wenn man so arbeitet. Ich glaube, ihr arbeitet auch so und schaut sich das hinterher an. Ist es nicht selten, dass man merkt, okay, Mondknoten, sehr, sehr schwierige Konstellation. Und ich denke, also so haben die das gesagt, je mehr ich die Pflanze alleine lasse und sich natürlich ihr selbst überlasse, desto mehr hat sie die Fähigkeit, sich auch wieder in diesen natürlichen Rhythmus zu begeben. Wenn ich eine stressgequälte Pflanze habe, dann hat die ein ganz anderes Bedürfnis, Wasser zu ziehen, wenn es Wasser gibt. Wenn die aber schon über den Punkt rüber ist, dass die Saftbahnen kollabiert sind oder sowas, dann kann die das Wasser gar nicht mehr aufnehmen. Also das sind leider Phänomene, die wir auf einmal auch hier in Deutschland sehen. Ne? Mhm. Und ich denke, je mehr ich schaffe, meine Pflanze zu stärken und natürlich zu halten, dann kriege ich ein sehr lebendiges Produkt. Und das ist das, was du in diesen Bildern gesehen hast.
Ich wurde jetzt schon mehrfach kritisiert, auch von unseren Hörern, weil wenn ich dann gesagt habe, die bewirtschaften nicht nur biologisch, sondern biodynamisch, dann heißt das so, ja, das ist ja so ein Hokuspokus, ne, so, kann man ja nicht beweisen, sage ich ja auch gar nicht, aber ihr seht ja einen Effekt.
Naja, klar. Ja.
Also selbst wenn man es nicht beweisen, manche sagen, kann man nicht beweisen.
Über die Langfristigkeit kannst du es ja in der Balance des Wachstums im Weinberg auch sehen. Mhm. Das ist meine Erfahrung, dass du musst einfach fragen, in welchem Zeitraum beobachte ich was.
Ja.
Und wenn du den Zeitraum erweiterst, stellst du fest, da sind große Unterschiede.
Ja.
Kurzfristig, unmittelbar, sehr schwer, was schwer zu sehen. Ne?
Wobei auch in extremen Situationen durchaus. Also wir haben in diesen trockenen Jahren, wo wir noch nicht alles behandelt haben, tatsächlich massive Unterschiede gesehen von der Tiefe des Grüns, von der Aktivität der Laubwand und so. Und wir haben nichts anderes gemacht, außer minimalistische Anwendungen auf einzelnen Parzellen. Also unerklärlich, warum die jetzt in dieser Gemarkung und auch in unserem Lagenportfolio auf einmal anders sind. Aber es ist so, um das, glaube ich, dem Verbraucher nahezubringen, zu sagen, das ist jetzt besser, das ist ganz schwer.
Aber ihr würdet es ja nicht machen. Ihr würdet es ja nicht machen, wenn ihr keinen Effekt sehen würdet.
Nein, ich meine, es gibt ja auch wissenschaftliche Ergebnisse. Es ist ja jetzt so, dass es die nicht gibt. Nimm die Erdbeere. Und da gibt's ganz gute wissenschaftliche Ergebnisse. Und am Ende ist es halt so, dass du ein höheres Aromenspektrum bei weniger Zucker in der biodynamisch bewirtschafteten Fläche bei der Erdbeere findest im Vergleich zur konventionellen, die am meisten Zucker hat, die aber in der Aromenvielfalt eindimensionaler ist.
Okay.
Und der Bioanbau ist relativ nah am Biodünn, aber nicht ganz da. Also das ist wissenschaftlich belegt. Ja. Das Thema Nachhaltigkeit führt dann in vielen Fällen dazu, dass man vielleicht gar nicht den extremsten Schritt gehen muss, ja. Weil das einfach keinen Sinn macht.
Okay. Du meinst, man kann auch nachhaltig arbeiten, ohne biodünn zu arbeiten?
Selbstverständlich. Ja. Also, und auch hier gilt, weder gut noch böse, sondern irgendwie klug überlegend, wo bitte was, ja? Also, muss man ganz klar sagen.
Es gibt auch da diesen sehr dogmatischen Bereich mit den Schulen, mit den Lehren, mit und da, das ist immer so ein Punkt, da sage ich auch, ich muss auch, wenn ich jetzt als Chef das in meiner Firma implementiere, dann muss ich das ja auch von jemandem verlangen. Und wenn jetzt das rein dogmatisch getrieben wird und da soll morgens um 3 der Tee gerührt werden oder irgendwas, dann muss ich mich mal rein logisch fragen, würde ich das auch die ganze Zeit machen und was verlange ich eigentlich von meinem Angestellten? Vielleicht gibt es die Leute, die das so leben und sagen, ich mache das, ich will das auch, das ist alles, dafür habe ich hinterher frei. Aber gerade auch wieder in einem kleinen Team, wo viele Aufgaben und Verantwortung an einzelnen Personen hängen, da musst du ganz genau hinterfragen, mit wie viel extra Späßchen du da kommen kannst und wie ist dann wirklich der Benefit fürs Produkt und auch vielleicht hast du jetzt deinen Bereich energetisiert, aber dein Angestellter ist völlig im Eimer. Das sind auch so Sachen, das kannst du nicht, das kannst du vielleicht auch im familiären Verbund vielleicht auch noch ein bisschen besser darstellen, aber das sind ganz große Herausforderungen in unserem Betrieb. Und da habe ich keine gute Antwort im Moment. Keine einfache.
Gerade heute. Wir machen jetzt mal die Kurzfragerunde, die Schnellfragerunde vielmehr. Eva, was kannst du gar nicht?
Singen und malen.
Oh, willst du uns mal eine Kostprobe geben?
Nee, wollt ihr nicht. Auch nicht, wenn wir alles austrinken.
Mein Mann sagt immer, sein Ohr blutet, wenn ich versuche zu singen. Mit welcher deiner Lagen hast du den größten Kampf?
Da überlege ich, ne?
Ist gut, wenn ich dich
aber
mal
in der Schnellfragerunde.
Ja, schnell überlegen.
Es ist mit der Aulerde.
Guck mal einer an. Warum?
Die kämpft am meisten mit der Trockenheit und meine Ansprüche, was ich hinterher als Ergebnis haben möchte, sind sehr hoch.
Dafür kriegst du das aber gut hin. Dann lieber Schwan. Siehst du. Eva, mit welchem Wein verführst du deinen Lebenspartner?
Vielleicht Meursault.
Ah ja, Weiß. Okay. Wir hatten auch schon Winzer da, die haben gesagt, immer mit dem eigenen, da haben sie die besten Erfolge.
Ja, weiß ich jetzt nicht, ich habe noch keine Studie gemacht, aber geht auch.
Also mit Mörser so Weiß würde ich mitmachen.
Ja.
Welche
Weine? Man muss ja auch selber mitmachen.
Ja,
genau. Absolut.
Ja, genau, also so ein, hilft das nicht.
Aber so ein Lebenspartner, der jetzt nicht so auf Wein steht oder jetzt so ein Konsumerwein gerne trinkt, das wäre jetzt nichts, oder? Das wäre so ein Kriterium, wo man so direkt...
Also in erster Linie geht es um den Mann.
Ja.
Ne? Okay. Der soll ja als Mann auch funktionieren.
Ja.
Also,
funktionieren.
Und sein. Ja. Ne? Also wenn der jetzt gerne Whisky-Cola trinkt, das fände ich nicht so toll, aber mein Gott, dann manche Dinge muss man dann in Kauf nehmen. Aber ich muss schon sagen, für mich ist es sehr wichtig, sinnliche Partner, die Essen und Wein lieben und natürlich das auch schätzen, meine Weine, aber natürlich auch andere. Also dass es Genuss spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle.
Also so aus dem Norden und so Cola Bier und Korn?
Eher nicht so. Also ich würde da nicht mitmachen.
Okay, Philipp, Mensch, welche Weine-Events sind für dich die spannendsten?
Am Ende... High-End in Entspannung. Also das heißt, beste Weine, ohne dass ich jetzt deshalb 3-Sterne-Küche dazu spielen muss.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst jetzt so eine Verkostung mit Kollegen, so die großen Gewächse verkosten?
Nee,
anstrengend.
Das ist Arbeit. Ich bin viel mehr beim Genuss. Also ich wirklich tolle Flaschen aufmachen und was Schönes dazu essen, ohne dass ich jetzt dieses Essen en Detail mehr.
Ja.
Also wenn der Wein im Vordergrund steht.
Okay. Gut. Eva, was bedeutet es für dich, dass der eigene Name jetzt auf der Flasche steht?
Also natürlich finde ich das toll, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Also das ist ja eine Grundentscheidung. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, in anderen Bereichen wieder etwas zu machen, aber das ist auch etwas, das kann ich mir jetzt vorstellen. So wie ich mir eben vorstellen kann, auch zu sagen, ich suche jemanden, der in meinen Betrieb reingeht und der das schätzt, was ich aufgebaut habe und der sagt, ich kann mir daraus meine eigene Zukunft vorstellen und irgendwann wird dann vielleicht ein anderer Name draufstehen. Oder es wird jemand sein, es gibt es ja vielerorts, dass die alten Weingutsnamen stehen bleiben, aber es macht ein anderer. Und ich glaube, das ist ein Wachstums- und ein Entwicklungsschritt. Das hätte ich vielleicht vor 4 Jahren noch nicht so gesagt, aber heute bin ich ganz klar und ich glaube, ich finde das toll, wenn ich das schaffen würde, ne?
100.000 Bewerbungen wahrscheinlich.
Wer weiß.
Philipp, es würde dir nicht mehr passieren, weil man dich ja einlädt jetzt zur Weinverkostung oder Weinproben, wo du deine Weine zeigst, weil man genau dich will. Aber ist dir das mal passiert, dass du so blöde Kommentare, weil ich habe das mal gehört bei den Winzer, dass da jemand gesagt hat, ja, ist ja schon ganz gut, aber haben sie auch so ein Malbec dabei oder so?
Ach, ich habe schon alles erlebt. Ich habe wirklich in dem Bereich schon alles erlebt.
Ich habe was Tolles erlebt. Ich habe mal in Norddeutschland erlebt. Ja, das ist ja ganz lecker, aber es ist ein bisschen sauer. Ne? Macht doch nichts, wenn ich eben einen Löffel Zucker reinrühre in die Krone.
Scheiße. Also meine Lieblingsfrage, die dann auch noch wunderbar entkommentiert wurde, war, ist das die Mineralität? Geht das noch weg?
Nicht schlecht. Geht das noch weg? Und ist das, denkst du dann?
Ach, das muss man mit Humor nehmen.
Ja, okay. Also,
Okay, was ist dein Lebenselixier? Was treibt dich an?
Ich denke immer, wir Winzer sind so die Künstler und die Nerds der Landwirtschaft. Und wenn man in den Klimawandel, wenn man aber auch in unsere industrialisierte Landwirtschaft schaut, in den ganzen Food-Bereich, in die Überbevölkerung, in uns liegt auch eine ganz große Verantwortung über Landwirtschaft, über Gesundheit, über Ernährung, über zukunftstaugliche Landwirtschaft aufzuklären. Wir sind die Einzigen, die den Endverbraucher erreichen. Wir können Dirt für Luxus verkaufen, wir können Erde für Luxus verkaufen. Ein anderer Bauer kann das nicht. Keiner fragt den Kartoffelbauern, war das Schiefer, war das Ton? Und
stimmt.
Und ich glaube, also das ist etwas, was mir mehr denn je auffällt. Und so sehe ich das, was wir machen. Und irgendwie doch nochmal die Landwirtschaft neu denkt. Und in dem Sinne ist es mir wichtig, das, was wir machen, unabhängig davon, dass ich natürlich gerne erfolgreich bin und auch gerne meinen Umsatz habe, dass wir etwas aufbauen, was vielleicht auch ein Beispiel für andere sein kann und was zukunftstauglich ist, über die Person Eva Fricke hinaus. Ne?
Wenn du keinen Schiefer darfst, darf deine Frau dann Kalb?
Wegen mir,
ja. Und wäre das mal was, dass die Eva mal einen Wein aus Wein Hessen macht oder hast du dann keinen Bock drauf? Weil du würdest ja schon mal einen von der Mose.
Ja, aber ich meine, es liegt an ihr. Also ich meine, es ist...
Wir müssen sie doch mal
entwickeln. Im Gegensatz zu den Sturm-Moselanen ist es bei mir durchaus möglich, auch zu sagen, komm mal, ich mach mal, aber bisher kam die Nachfrage.
Bisher kam noch nichts, okay. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das, Eva?
Ich würde gerne Zeit reisen.
Wo würdest du denn da hinreisen?
Ich glaube so 1500, 1700.
Halleluja.
Ja, aber so, also was mich total fasziniert, nicht um da dauerhaft zu sein, aber das Leben in den alten Klöstern der Zisterzienser, auch diese ersten Bereiche als Land irgendwie rübergemacht wurde, entdeckt wurde, als sie auch halt so irgendwie rein durch Beobachtung entschieden haben, das geht in eine gute Kartierung, das in eine schlechte. Also jetzt nicht wegen Frauenrechten, das
habe ich nicht sagen war. Zeit und so. Vielleicht als aber, Mann dann zurückkommen.
Ja, genau, aber das ist, also die Ursprünge interessieren mich wahnsinnig immer wieder.
Ist auch cool.
Und ich glaube, damit, vielleicht kann man ja auch in die Zukunft dann reisen und kann dann auch von dort aus nochmal eben schauen, was man gerade macht. Ob das
du
so
hast so viel Fernsehen geschaut.
Ja, vielleicht.
Zurück in die Zukunft. Eva ist wahrscheinlich mit dem Film Zurück in die Zukunft. Was ist deine neueste Weinentdeckung?
Ich habe tatsächlich ein paar gereifte Bordeaux über Weihnachten getrunken und fand den Jahrgang 86 brutal spannend.
86?
Ja, und war überrascht, dass 86 mich so geflasht hat.
Okay, 86, das muss ich mir mal merken. Bordeaux, 86 als Paar. Ja. Eva, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
Also Aretha Franklin.
Okay.
Und tatsächlich auch Lalo Bieslewa würde ich unglaublich gerne mal persönlich treffen.
Du auch?
Ja, ich finde die ist anstrengend. Also, aber ich kann
Das sagen immer alle. Aber das wird über mich ja auch immer gesagt und ich selber finde mich nicht anstrengend. und so, das denke ich immer und dann denke ich immer vielleicht, auf jeden Fall ist sie eine große Vision.
Nein, naja, keine Frage.
Und die Beine sind unglaublich. Und sie ist so, also was man von ihr erlebt, was man so mitbekommt, sie ist so ein unglaublich strahlender Mensch. Und
das ist das, was ich habe sie öfter erlebt auf Präsentationen, weil wir bei Renaissance dieser Präsentation eben dann gemeinsam auch präsentiert haben. Und wenn sie mit ihrem Hündchen dann irgendwo sich hinten auf den Stuhl setzen, vorne dran ist dann der Mitarbeiter, der präsentiert eine Menschentraube rum, sitzt hinten ganz entspannt mit dem Hund und guckt so ein bisschen wie auch schon halt mein Grand Dame, kein Freund.
Eva, wovon träumst du? Was ist dein größter Wunsch?
Ich glaube, ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals geträumt habe und auch mir gewünscht habe. Also jetzt würde ich mir vielleicht wünschen, dass ich so entspannter sitze wie Philipp irgendwann und weiß, dass die Dinge laufen. Ne? Aber ansonsten, ich meine, ich glaube, alles, was man sich so wahnsinnig wünscht, kann man machen. Ne? Ich habe tatsächlich nichts, wo ich sage, oder da will ich nochmal unbedingt hin. Oder so. Gibt es ganz viele, aber nicht so, dass ich sage, das muss ich nochmal machen, bevor ich sterbe oder so. Ne?
Philipp, wenn sich Möglichkeiten auftun, sag ich eher ja oder nein?
Ja.
Ja, okay. Du hast ja jetzt gerade gesagt, ja, du hast so viel erreicht und es ist so viel. Du hast ja vorhin aber auch gesagt, es gab schon auch echte Rückschläge. Mhm. Ich wollte mal auf 21 nochmal zurückkommen. Da habe ich gelesen, dass man dir deine Ernte komplett gestohlen hat.
Nicht komplett, aber zwei Felder.
Verrückt. Ja. Gibt es sowas im Rheingau? Kann man das einfach so machen?
Also ich kannte das schon. Ich habe das immer mal wieder gehört.
Okay.
Das war nach der Ernte. Das war tatsächlich was, was wir für Edelsüß hatten hängen lassen.
Also es waren eigentlich genau, das war genau dieser Weinberg, der so hoch prämiert war, zwei Jahre vorher.
Einer der. Ja, genau. Und es ist innerhalb von 6 Tagen passiert. Also wir waren noch da, haben noch Äpfel gemessen und dann nach 6 Tagen waren die Trauben weg.
Jetzt kann man das ja auch nicht so einfach holen. Da fährt man ja nicht eben mal nachts mit Vollernter durch. Das
ja, aber ich denke, da war ein Wochenende dazwischen. Das war im November. Wir sind weit weg. Das war in Lorch. Also das war auf jeden Fall jemand, der wusste, dass es unser Weinberg ist. Wusste auch jemand, daraus eventuell machen. Davon gehe ich schon aus. Also das war...
Das ist schon krass.
Ja. Ja. Das passiert, glaube ich, schon manchmal im Eifer des Gefechts. Und dann
ja,
ist
aber
es
nicht nach der Ernte, wenn ein paar Edelsüßparzellen hängen. Und, also das ist schon ganz gezielter Raub ist das, keine Frage.
Was ist das für ein Schaden, wenn jetzt so ein Feld
wenn wir das nochmal hätten versteigern können bei Sotheby's, dann wäre das ein 80.000 Euro Schaden gewesen.
Wahnsinn.
Aber hätte, wäre was. Vielleicht hätten wir auch zu viel Schwefel drauf getan, es wäre kaputt gegangen. Also das kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon natürlich das, was wir vorhatten. Und deshalb gehe ich sehr davon aus, dass da jemand war, der uns beobachtet und der gesagt hat, okay, das nehmen wir dir dieses Jahr mal weg.
Hat jetzt aber kein anderer aus dem Rheingau bei Sotheby's was versteigert.
Nee, so, das sind wir doch nicht.
Das ist der Weinberg.
Nee, das nicht. Aber das sind vermutlich sogar Leute, die wir kennen. Aber wir haben das bei der Polizei gemeldet und natürlich ist es im Sande verlaufen. Weil
ja, wie willst du das auch nachweisen? Ist ja verrückt. Sowas gibt's das bei uns auch nicht.
Ich glaube, das gibt's immer mal wieder.
Kann man nicht ausschließen.
Ja.
Ausschließen kann man das nicht. Ne?
Ja. Aber die hat noch keiner deinen Moorschein geklaut.
Gott sei Dank noch nicht.
Nee. Würdest du auch mit der Flinte losgehen, oder?
Das würde ich auch mal glauben.
Philipp, hast du noch irgendwelche Fragen an die Eva?
Ach, ich bin eigentlich zufrieden.
Bist du zufrieden so?
Ja,
Eva, noch ein paar Fragen an Philipp?
Alles gut.
Hat er alles so, ja, ist das alles?
Alles zufriedenstellend.
Ja, dann sage ich noch mal Chin-Chin.
Cheers, ja, vielen Dank.
Einladung. War schön, dass du da warst, Eva. Vielen Dankeschön. Dank. Und dir, Philipp, natürlich wie immer. Danke, danke. Auch für die Aulerde natürlich. Und für die anderen tollen Weine.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.